Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nun mal deutlich, der Friseur-Podcast von und mit Lars Nikolaisen. Fast live aus Hamburg.
Es ist Mittwoch, der 24. Juli 2019. Ich bin Lars Nikolaisen, Friseurmeister und Friseurunternehmer aus Hamburg und ich begrüße euch zur vierten Folge von Nun mal deutlich. Heute ausnahmsweise sogar gleich mit zwei Gästen, mit denen ich zwei wirklich spannende Branchenthemen diskutieren werde. Ich freue mich sehr darauf. Heute bei mir zu Gast Michael Brettmann und Ralf Steinhoff. So, ich erwarte heute mal wieder eine heiße Folge, aber nicht nur, weil die Themen toll sind und meine Gäste großartig, sondern es ist mal wieder heute auch ein echt heißer Tag. Heute in Hamburg am Mittwoch, dem 24. Juli, wurden 36 Grad prognostiziert, morgen sogar 38 Grad und in Teilen von Deutschland soll es ja auch heute schon die 40 Grad Grenze überschritten werden. Wahnsinn, was passiert in diesem Sommer, oder? Letzte Woche, hätte ich den Podcast letzte Woche aufgenommen, da war das Wetter zumindest bei uns im Norden relativ durchwachsen und regnerisch und nass und vielleicht sogar ein bisschen zu kühl. Jetzt wieder ganz heiß. Also es ist ein Wechselbad der Gefühle. Und da können wir irgendwie alle nur für uns immer hoffen, möglichst einen kühlen Kopf zu bewahren und für viel kalte Getränke zu sorgen. Also ich habe mir zumindest hier, warte mal kurz, ich habe mir jetzt ein kaltes Wasser hingestellt. Und das wird mich auch über diese Podcast-Folge hin begleiten. Dies ist die vierte Folge von Nun mal deutlich und einige von euch haben ja vielleicht die ersten drei Folgen auch schon gehört, sind also langsam aber sicher mit mir gemeinsam im Flow. Und dann wisst ihr, zu Beginn des Podcastes gibt es diesen Bereich Hausmitteilung, wo ich kurz ein paar interne Informationen loswerden möchte. Und an dieser Stelle möchte ich wirklich Danke sagen. Wir haben jetzt über 1400 Downloads erzielt bei den ersten drei Folgen. Das ist wirklich ein guter Start, auf den man gut aufbauen kann. Da bin ich echt froh. Nichtsdestotrotz hoffe ich natürlich, dass die Zahl weiter steigen wird und dass ihr könnt das natürlich auch positiv beeinflussen, wenn ihr in eurem Umfeld und ganz besonders natürlich in eurem Friseurumfeld diesen Podcast empfiehlt. Der Nun mal deutlich Podcast ist mittlerweile auf wirklich jeder großen Podcast-Plattform zu finden, ist auch bei Spotify zu finden, bei iTunes zu finden. Also klickt dort einfach hin und hört euch diesen Podcast an und wenn möglich und wenn ihr wollt, dann abonniert ihn. Das finde ich natürlich ganz großartig. Und wer noch ein bisschen tiefer einsteigen will in diese Nun mal deutlich Welt und zufällig einen Facebook-Account hat, der kann ja auch bei Facebook unserer Nun mal deutlich Seite folgen. Auch die wird Stück für Stück immer ein bisschen größer, bekommt immer ein bisschen mehr Follower. Natürlich, wir befinden uns immer noch zu Beginn hoffentlich eines langen gemeinsamen Weges. Noch sind wir in dieser ersten Phase, in dieser Startphase. Aber dort gibt es schon dann die ein oder andere Diskussion. Und nach der letzten Folge, nach der dritten Folge, wo ich den Unternehmensberater Stefan Dax zu Gast hatte, gab es schon die erste richtig emotionale Diskussion, denn einige seiner Aussagen fielen bei einigen Hörerinnen und Hörern anscheinend nicht unbedingt immer auf totales Wohlgefallen. Und zur Transparenz und zur Ehrlichkeit gehört auch dazu, dass einige meiner Aussagen nicht jeder Hörerin und nicht jedem Hörer gefallen haben. Und so entstand nach der letzten Folge auf der Nun mal deutlich Facebook-Seite also eine erste große emotionale Diskussion. Ich habe die mit großer Spannung und Neugier verfolgt und möchte mich ganz besonders bei drei Personen bedanken, die sehr viel Input gegeben haben und die sich sehr intensiv an dieser Diskussion beteiligt haben, neben mehreren anderen Personen natürlich auch, aber hier sei wirklich zu erwähnen die Melanie Drenzke, der Klaus Staudinger und der Ralf Steinhoff. Und ich habe alle drei angeschrieben und habe gesagt, Mensch, wollen wir nicht diese Diskussion, die ihr da jetzt geführt habt und die ich auch wirklich als wertvoll empfinde, wollen wir die nicht versuchen mal allen Hörerinnen und Hörern zur Verfügung zu stellen, sodass ich vielleicht mit einem von euch über dieses Thema nochmal diskutiere. Und Melanie und Klaus hatten beide Lust, aber haben auch beide aus unterschiedlichen verständlichen Gründen für diese Folge absagen müssen, was natürlich schade ist. Liebe Grüße auch an dieser Stelle. Und vielleicht können wir ja mal zu einem späteren Zeitpunkt das noch einmal wiederholen und dann lade ich euch gerne nochmal zu diesem Podcast ein. Nur der Ralf. Der Ralf hatte auch Lust, wie die anderen beiden, aber der hatte auch Zeit und der hat gesagt, er stellt sich meinen Fragen und er stellt sich der Diskussion und so werde ich dann versuchen, mit Ralf Steinhoff nochmal die Diskussion, die wir auf Facebook geführt haben, noch einmal hier in den Podcast zu bringen. Das werde ich dann am Ende dieser Podcast-Folge machen, könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen, aber insgesamt möchte ich euch natürlich das Feedback geben, dass ich es toll finde, wie die Hörerzahlen sich entwickeln, wie die Diskussion sich auf Facebook entwickelt. Das ist, wie gesagt, alles noch, wir sind immer noch beim Beginn, aber das ist ein echt motivierender Beginn und ohne euch wäre das nicht möglich. Deswegen an dieser Stelle echt meinen herzlichen Dank. Vor wenigen Tagen hat eine ganz enge Freundin von uns ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Die Leni Frieda hat das Licht der Welt erblickt und die Eltern sind ganz happy und die Familie ist ganz happy. Und wir als Freunde, wir sind natürlich auch ganz happy und so neugeborene Babys, die sind natürlich auch ganz süß. Und generell alles, was neu ist, finde ich natürlich auch großartig und spannend. Und es gibt nicht nur Nachwuchs in unserem Freundeskreis, sondern es gibt sogar auch Nachwuchs in unserer Podcast-Welt. Denn kaum ist der Nun mal deutlich Podcast gestartet, gibt es auch einen weiteren neuen Podcast für Friseure. Ich wurde vor wenigen Tagen erst darauf aufmerksam gemacht und habe mir das natürlich angehört und finde das ganz spannend und möchte natürlich jetzt den Tipp aussprechen, all meinen Podcast-Hörern auch einen weiteren Friseur-Podcast zu hören. Also seit wenigen Tagen erst im Netz, in diesem Monat Juli erst gestartet, ist der Podcast Salongeflüster. Ja, wirklich, heißt wirklich so, Salongeflüster. Ist ein bisschen merkwürdig, da ich ja mit meinem ersten Gast, den ich gleich begrüße, meinem guten Freund und Kollegen Michael Brettmann, ja seit oder die letzten 2,5 Jahre einen Friseur-Podcast aufgenommen habe, der hieß ja Salongeflüster. Den haben wir jetzt eingestellt und deswegen ist ja auch dieser Nun mal deutlich Podcast gestartet. Also insofern ist der Name natürlich ein bisschen merkwürdig, weil der ja genauso, das ist ja der gleiche Name wie von unserem Podcast. Es ist natürlich auch ganz schön, wenn mal kopiert wird. Das bedeutet ja auch, ne, das war ja gar nicht so schlecht damals, unsere Wortwahl für diesen Podcast vielleicht. Aber es ist auch ein bisschen unglücklich. Ich kenne mich in dieser Podcast-Welt, glaube ich, ganz gut aus. Und natürlich gibt es diverse Podcasts da draußen, die einen und denselben Namen haben. Und warum soll das denn nicht auch für Friseur-Podcasts der Fall sein? Nur, wenn es mehrere Podcasts gibt, die denselben Namen haben, dann wird man oftmals in einigen wichtigen Podcast-Apps nicht wirklich gut gefunden, weil die Filter dann nicht mehr wirklich gut funktionieren. Und deswegen ist es ein bisschen unglücklich, natürlich den neuen Podcast jetzt auch Salongeflüster zu nennen. Aber ich habe dann auch schon gedacht, ob ich der Kollegin, die das macht, die ich jetzt nicht bewusst kenne, ob ich der vielleicht mal schreibe und sage, Mensch, toll, ne, dass du jetzt deinen Podcast gestartet hast, aber nenn ihn doch vielleicht mal ein bisschen anders. Aber ich werde diesen Tipp gar nicht aussprechen, weil ich habe dann natürlich nach dieser Kollegin mal gegoogelt. Das ist die Christina Fock. Und Christina Fock, wenn man sich mal auf ihre Homepage begibt, dann muss man sagen, das muss eine unglaublich tolle, engagierte Kollegin sein. Sie ist nicht nur Inhaberin eines, zumindest auf der Homepage kann man das sehen, eines wirklich tollen Salons mit wirklich, sehr motivierend und toll aussehenden und kompetent wirkenden Mitarbeitern, sondern sie ist auch im Vorstand der Friseur- und Kosmetikinnung in der Bergstraße. Sie ist im Gesellenprüfungsausschuss. Sie ist staatlich anerkannte Kosmetikerin. Also sie ist wirklich super aktiv in dieser Branche und sie hat einen Blog. Ja, und ich meine, ich schreibe ja auch seit 2012 einen Blog. Ich weiß, wie zeitaufwendig das ist. Sie schreibt aber auch schon seit längerem einen Blog und dieser Blog heißt, richtig, Salongeflüster. Und deswegen hat sie dann höchstwahrscheinlich auch ihren Podcast Salongeflüster genannt und das macht dann ja auch Sinn. Insofern würde ich nicht den Rat geben, diesen Podcast jetzt umzubenennen, sondern einfach weiterzumachen und dann dennoch mal zu gucken, wie das ist auf verschiedenen Podcast-Apps und Programmen, ne, dass dann die Filter möglichst so eingestellt werden, dass man nachher den auch gut findet. Aber die ersten 3 Folgen sind schon produziert und aufgenommen und es ist jetzt hier mein Tipp. Hört euch diesen Podcast einmal an, denn es kann nicht genug Friseur-Podcasts geben. Ich finde es super, wenn der Nun mal deutlich Podcast nicht alleine bleibt, sondern wenn wir Zuwachs bekommen. Finde ich großartig und ich wünsche dem Podcast natürlich viel Erfolg. Allen Hörerinnen und Hörern viel Spaß. Und es ist spannend. Ach, was freue ich mich jetzt auf meinen ersten Gast in dieser 4. Podcast-Folge von Nun mal deutlich. Es ist ein wirklich extrem besonderer Mensch in meinem Leben, denn ich bin total dankbar, dass ich ihn kennenlernen durfte und er ist einer der wertvollsten Menschen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Ich weiß, das ist jetzt ein großes Superlativ, aber es ist auch total berechtigt, weil ich meine es genauso, wie ich es gesagt habe. Michael Brettmann. Ich weiß gar nicht, wie lange kennen wir uns schon, Michael. Ich glaube, über 20 Jahre ist es locker her. Damals haben wir uns kennengelernt bei den Weller Top-Akteuren. Er war damals Weller Top-Akteur, ich auch. Ich bin es auch heute noch. Und ja, wir haben so viele Gemeinsamkeiten, beruflich wie privat, dass das einfach ein großes Fest ist. Also wir tauschen uns beruflich sehr viel aus. Ich meine, das haben wir ja getan, auch in den letzten 2,5 Jahren. Ich habe es ja gerade eben erwähnt, in knapp 50 Folgen Salongeflüster-Podcast. Aber das haben wir natürlich auch immer wieder getan, wenn wir uns privat treffen. Wir sehen uns mehrmals im Jahr. Wir telefonieren relativ häufig. Und da geht es sehr oft um Branchenthemen. Da geht es auch sehr oft um seine Erfindung. Er ist ja auch ein erfinderischer Geist. Das hat er meinem Gast aus der zweiten Folge, Frank Brohrmann, mit Sicherheit gemeinsam. Er hat das Bleachboard erfunden für Freihandfarbtechnik, unglaublich gut in der Anwendung. Er hat ein eigenes Bleachpowder erfunden. Er hat den Bleachbus jetzt herausgebracht mit Inhalten für wirklich High-End Farbdienstleistungen. Also das ist wirklich großartig. Und er lebt ja auch in einem ganz kreativen Umfeld, ne? Weil seine fantastische Frau ist ja ebenfalls eine großartige Friseurin. Jetzt nicht wie er im Bereich Haarfarbe, da ist sie sicher auch toll, aber für mich ist Michael Brettmann auch heute noch einer der besten Haarfärber in Deutschland. Da kann ihn kaum einer im Wasser reichen, meiner Meinung nach. Und seine Frau ist genau gleichbedeutend großartig in langen Haaren und im Haare hochstecken, ja, denn es gibt, ich kenne in Deutschland keine Friseurin, die besser Haare hochsteckt und das auch so toll erklären kann, wie Denise Brettmann. Und sie ist auch ein Erfindergeist, hat den Griffel erfunden. Also die beiden kennenzulernen ist wirklich großartig und fantastisch und sich mit denen auszutauschen über die Branche ist ein Fest. Aber uns verbindet halt nicht nur das Berufsleben, sondern wir sind beides zum Beispiel auch Gamer. Ab und zu kommt es immer wieder vor, dass wir uns online treffen und mit einem Fallschirm abspringen und dann bei Player Unknowns Battlegrounds versuchen, Last Man Standing zu gewinnen. Ich erinnere mich noch daran, dass Wellermann eine riesen Show hatte, zu denen sie alle Top-Akteure damals eingeladen haben und wir da alle hingehen mussten, durften, wie ihr es auch wollt. Und da sind wir auch hingegangen und wir waren begeistert von diesem Abend. Und als man uns gefragt hat, wie hat er euch denn dieser Abend gefallen? Da haben wir gesagt, das war ein einmaliger Abend, werden wir nie in unserem Leben vergessen, war wunderbar. Und da hat natürlich die Person von Weller, die uns damals gefragt hatte, hat natürlich das auf die Show bezogen, die wir uns hätten angucken sollen. Aber ich muss es hier ganz ehrlich sagen, wir haben uns die Show gar nicht angeguckt, sondern wir hatten uns im Vorfeld aus Japan die erste PlayStation Portable importiert. Die gab es nämlich in Deutschland nicht, die gab es in Europa nicht. Und das war das erste Handheld-Gerät, wo man online gegen andere spielen konnte. Und wir haben beide unsere PlayStation Portable mitgebracht, ausgepackt, connected und sind dann Autorennen gefahren während der Friseurenshow. Also ihr merkt, so Geheimnis jetzt gelüftet. Ne? Also ihr merkt, uns verbindet ganz viel Beruf, ganz viel Privat und es ist super, super wertvoll. Und natürlich möchte ich ihn mehrmals in dieser nun mal deutlich Podcast-Show zu Gast haben. Ich hoffe, dass es heute nur der Beginn ist eines Gastbeitrages und dass er möglichst häufig und oft diesen Podcast bereichert. Aber heute beginnen wir mal und heute wollte ich ja auch ihn mal wirklich in den Fokus stellen, denn er hat viele Besonderheiten, der Michael Brettmann, und eine ist definitiv seine Preisliste. Er selber sagt, es ist vielleicht die komplizierteste Preisliste, die ein Friseur in Deutschland hat. Und es gibt auch ein paar Friseurkollegen, die ihn sehr schätzen und sehr lieb haben und die dennoch sagen, ehrlich gesagt, um bei Michael Brettmann einen Preis herauszufinden, muss man, glaube ich, Mathematik studiert haben und irgendwie eine Excel-Datei ständig auf seinem Smartphone haben. Was natürlich Quatsch ist, weil Unternehmen, sein Salon, den er führt, oder sie führen zwei Salons, Denise und Michael, die sind beide sehr erfolgreich. Also die haben sehr viele Kunden und das hätte man ja nicht, wenn es viel zu kompliziert ist, da Kunde zu werden. Und deswegen fand ich es mal ganz spannend, mit ihm mal über seine Preisliste zu sprechen, über die eventuell komplizierteste Preisliste Deutschlands. Warum macht er das eigentlich? Was ist der Hintergrund? Welche Erfahrung hat er gesammelt? Und warum macht er das auch weiterhin? Denn das wird ja dann gar nicht so unerfolgreich sein. Und was können wir vielleicht davon lernen? Darüber geht es jetzt in diesem Gespräch, das ich vor wenigen Tagen aufgezeichnet habe. Und mich hat dieses Gespräch, das kann ich euch jetzt im Vorfeld nochmal schnell verraten, mich hat das Gespräch so infiziert und inspiriert, kann man sich nicht vorstellen. Weil nach dem Gespräch bin ich nämlich in zwei unserer Salons gefahren und in beiden Salons habe ich den da anwesenden Mitarbeitern, die sich nicht wehren konnten, von diesem Gespräch mit Michael Brettmann erzählt und mit seinen Ideen und seinen Gedanken und weil mich das nicht losgelassen hat. Und bis heute, bis zu diesem Moment, bis zum 24. Juli lässt mich dieses Gespräch nicht los, der Inhalt lässt mich nicht los und ich glaube, dass das Unternehmen Nikolaisen vielleicht nicht, dass wir in Zukunft vielleicht nicht die zweitkomplizierteste Preisliste der Welt haben, aber dass ich an meiner Preisliste etwas optimieren werde, das ist nach diesem Gespräch sehr, sehr wahrscheinlich. Und es ist eine große Freude, euch jetzt daran teilzuhaben. Also, ich nehme euch mit auf diese inspirierende Reise und freut euch jetzt auf Michael Brettmann. Herzlich willkommen beim Nun mal deutlich Podcast, Michael Brettmann.
Herzlich willkommen, Herr Nikolaisen.
Ach, Michael, schön mal mit dir zu podcasten.
Ja, ich finde es auch schön.
Ach, hab's vermisst. Ich habe dich auch vermisst, lieber Michael. Und deswegen begrüße ich dich ganz ausdrücklich zum ersten Mal als Gast bei Nun mal deutlich, weil ich gehe sehr stark davon aus und meine Hoffnung ist groß, dass du nicht zum letzten Mal zu Gast bist. Ich möchte schon, dass du des Öfteren mal mich hier besuchst bei meinem Nun mal deutlich Podcast.
Das mache ich sehr gerne. Vor allen Dingen ist es sehr ungewohnt, deinen Podcast zu hören und nicht dazwischen quatschen zu können.
Doch, das tust du jetzt wahrscheinlich im Auto. Quatscht einfach dazwischen und wunderst dich, dass ich darauf gar nicht antworte.
Ja, genau. Ja,
genau. So, wir zeichnen das Gespräch morgens auf, wie wir auch immer gepodcastet haben. Weißt du noch, damals, ne, wir haben uns ja auch immer morgens getroffen zur Podcastaufnahme, jetzt auch. Und deswegen habe ich einen, na, nicht frisch gepressten Orangensaft vor mir. Das ist so ein Innocence Orangensaft mit Fruchtfleisch. Den trinke ich heute zum Gespräch. Was trinkst du, Michael?
Bergisches Leitungswasser.
Was?
Bergisches Leitungswasser.
Bergisches Leitungswasser.
Ja, ich habe jetzt, beschäftige mich gerade damit, jetzt umweltmäßig zu lernen und habe gedacht, ich fange jetzt mal an, normales Trinkwasser zu trinken bei uns. Das macht ein Freund von mir auch seit Januar als guten Vorsatz. Und ich habe gedacht, ja, diese Transportiererei der Flaschen, die Energie mit dem Glas und allem oder schlimmer sind ja noch die Plastikflaschen von Volvic. Ich trinke einfach Wasser aus der Leitung. Weil ich glaube, das wird ein Riesenthema werden, wenn die Grünen die Wahl gewonnen haben jetzt, die Bundestagswahl.
Dann wird das Wasser besser, oder was? Oder,
das Thema Umwelt wird ein Riesenthema. Ich bereite mich schon mal darauf vor. Ich bin ja immer ein bisschen vorausschauend. Ich glaube, dass das Thema Umwelt uns noch ganz schön Kopfschmerzen machen wird in den nächsten 10 Jahren.
Ja, aber auch zu Recht. Wir müssen da ja auch durch. Also das finde ich ja auch ganz spannend in der Politik, dass man sagt, also dass es anscheinend, und darüber freue ich mich, dass es Menschen gibt, die jetzt auch zu einem Thema, sage ich mal, Stellung beziehen und auch sagen, okay, wir müssen uns da ändern, auch wenn es nicht immer bequem ist, ne? Also, ja. Also immer nur den zu wählen oder immer nur das politisch zu wollen, was mir kurzfristig Vorteile bringt, das kann man machen, aber das bringt uns halt auch nicht weiter.
Dass das teuer wird für mich und dass ich da Abstriche machen muss, dass der Flug teurer wird und dass ich auf einmal mehr, ich hoffe nicht mehr Strom zahle oder Abwasser, aber Mülltrennung bei Friseuren, Alufolie sammeln und zum Metallhändler bringen zum Beispiel. Das sind jetzt die Themen, mit denen ich mich jetzt gerade beschäftige, weil ich glaube, dass das kommen wird, zwangsläufig.
Ja, gut, aber noch haben wir ja keine Bundestagswahl. Jetzt wurde ja gerade erst die EU-Kommissarin gewählt.
Die von der
Leyen. Genau. Und AKK ist unsere neue Verteidigungsministerin.
Kamp-Karrenbauer.
Ja. Ja, ich mag das auch nicht mehr, ne? Diese Hinterzimmerpolitik, ne, wo immer so heimlich gemauschelt wird. Das ist gut, ja, dass das endlich mal ein Ende hat.
Ja, endlich mal Demokratie.
Endlich! Ja, das ist ja ein weiter Weg. Hat uns ja, haben wir ja lange für gebraucht irgendwie.
Ja.
So, aber apropos Leitungswasser, nur so viel dazu. In einem unserer drei Salons und auch seit kurzem bei uns zu Hause haben wir diese tolle Grohe-Anlage installiert. Ja, es gibt von Grohe eine Anlage sowohl für den Hausgebrauch als auch für den Profigebrauch im Geschäft, wo du dann mit deinem Leitungswasser arbeitest. Du kannst das dann aber filtern. Ne, dann kommt das halt, dann hast du ein gefiltertes Leitungswasser, was natürlich höchstwahrscheinlich besser ist. Und dann hast du noch die Möglichkeit zwischen Kohlensäurezufuhr oder Medium-Kohlensäure, also so ein bisschen Kohlensäure. Und das Ganze, aus deinem eigenen Wasserhahn zu Hause in der Küche.
Ja, haben wir auch. Ist Traum.
Hast du auch von Grohe? Also habt ihr auch von Grohe?
Nicht von Grohe, von der Wuppertaler Stadtwerke natürlich.
Achso, alles klar. Ja, natürlich. Das habe ich ja leider in Hamburg nicht. Ne? Es wäre schon ein Grund, nach Wuppertal zu ziehen. Aber es ist toll, wirklich. Also dieses ganze Geschleppe, also von der Umwelt mal abgesehen, ja, Plastik oder Benzin auch oder Platz. Was auch immer, oder Platz. Ich finde einfach in die Küche zu gehen. Und mir auch, also ich trinke ja am liebsten mit Kohlensäure. Und dann mir Wasser mit Kohlensäure zu nehmen, das ist einfach toll. Und auch für die Kunden im Salon und auch für die Mitarbeiter natürlich. Nicht mehr dieses ganze Geschleppe. Das finde ich halt echt großartig. Also ganz toll. Also bin da sehr begeistert. Im Salon haben wir das jetzt seit einem Jahr, zu Hause irgendwie seit einem halben Jahr. Und es läuft auch wirklich fantastisch. Nichts ist defekt, alles funktioniert. Ist super.
Ja, wir haben auch Platzprobleme bei uns im Laden. Das ist ja auch noch ein Thema. Die stehen ja da, die nehmen ja ganz schön Platz weg, die Kästen.
Das stimmt.
Also, im Keller keinen Platz.
Also sollte man umdenken, ne? Das sollte jetzt keine Werbeveranstaltung für die Firma Grohe sein, aber guckt euch das mal an, wenn euch das interessiert. Das ist wirklich sehr lecker und es schmeckt auch so lecker. Und du weißt, ich trinke ja so viel Cola eigentlich, leider, aber das ist nur mein Laster. Ich trinke seitdem deutlich weniger Cola, weil es einfach auch Spaß bringt, da schnell in die Küche zu gehen, zack, mit das Wasser aus dem Hahn zu holen. Es ist immer eiskalt und es schmeckt auch wirklich sehr gut. Also das ist schon toll. So, aber ihr habt Probleme bei euch im Salon mit den Kästen, ihr habt keinen Platz, aber das ist ja nicht euer einziges Problem, Michael, sondern ich möchte ja auch mit dir heute in dieser Folge, du bist ja mein erster Gast von zwei Gästen. Heute ist ja eine ganz besondere Folge, wo ich ja gleich zwei Gäste begrüße. Absolute Ausnahme, aber warum nicht? Sollte man machen. Aber hier mit dir als ersten Gast möchte ich über dein Problem sprechen, nämlich ich habe gehört, man muss Mathematik studiert haben, um bei dir Kunde zu sein. Weil du hast deine Mitarbeiter in unterschiedliche Erfahrungsstufen eingeteilt. Das kennen wir natürlich zum Beispiel von Sassoon, also von vielen englischen Friseuren, die dann sagen, keine Ahnung, du bist dann Profi-Stylist und Master-Stylist oder so. Ne, klar, ja, das kennt man. Aber du hast 6 Erfahrungsstufen. Wieso hast du 6 Erfahrungsstufen? 6 unterschiedliche Erfahrungsstufen mit 6 unterschiedlichen Preisen für ein und dieselbe Dienstleistung, richtig?
Ja. Das ist daraus entstanden, dass wir das schon seit über 30 Jahren machen mit den verschiedenen Preisstufen. Also es fing an, dass wir damals Stylisten und Top-Stylisten hatten.
Genau, das ist auch relativ geläufig. Ne? Das haben ja einige.
Ja, das hatten wir vor 30 Jahren. Da habe ich immer gehört, es geht nicht in einem Laden, in verschiedene Preise. Und dann ist Folgendes passiert. Dann kamen die Junior-Stylisten dazu, die jetzt bei uns Young Spirit heißt, das sind die Lehrlingspreise, die bei uns sehr wichtig sind. Ja, und dann hatten wir irgendwann das Problem, dass die Stufe zwischen Stylist und Top-Stylist vom Preis her so groß war, dass ich noch eine Zwischenstufe eingebaut habe, Upper Stylist, damit die so langsam wachsen können, dass auch die Mitarbeiter so eine Karriereleiter hochklettern können. Und dann habe ich das Problem, dass ich halt, was ist halt gar kein Problem, das Wort Problem mag ich ja auch gar nicht, aber die Situation, dass ich halt Mitarbeiter habe, ich glaube 6, 7 Stück, die über 20 Jahre im Beruf sind und die halt einfach teurer sein müssen, was ich jetzt nicht mit ein paar Worten erklären kann.
Naja, aber dafür bist du ja, aber der Podcast heißt ja nun mal deutlich, dafür bist du ja eingeladen. Ja, genau. Wie die erklär's bitte.
Ja, also es ist so, dass ich hatte jetzt Besuch von der Berufsgenossenschaft auch, die mich da bestätigt hat.
Warte mal, ich krieg gerade Zahnschmerzen. Berufsgenossenschaft.
Was sehr nett war. Es war sehr beratend.
Also
keine Kontrolle, es war beratend.
Oh.
Und dann ist die mit mir alles so durchgegangen. Ich will jetzt auch nicht vom Thema abweichen, aber unter anderem ist es ja so, dass die Weltgesundheitsbehörde die Arbeitsuntersuchung jetzt als Krankheitsgrund genehmigen will oder hat schon. Das heißt also, Die Ärzte können wohl in ein paar Jahren die Mitarbeiter wegen Stress krank schreiben. Ist noch nicht ganz durch, dauert auch noch, aber da habe ich gedacht, ja, wenn das kommt, dann wird das spannend für uns als Chefs, weil wir haben schon einen sehr stressigen Beruf. Und die Berufsgenossenschaft, die war sehr nett, die waren zu zweit auch. Und die haben mich auch darauf angesprochen, auf den Stress der Mitarbeiter, neben der Hautprobleme natürlich, aber für die interessiert mich sehr viel den Stress seitens des Chefs. Ist das so bei Ihnen, dass Sie jeden Kunden annehmen müssen? Ist das, Sie wissen auch, dass die Kunden sehr stressig sein können? Ja, ja, sage ich, vor allem die Instagram-Tussis, ne, so die. Da haben wir so ein paar Geschichten erzählt. Und dann kam sie auch mit sexueller Belästigung auch, dass das sein kann, ob ich da...
ob du das machst.
Ob ich einen Ansprechpartner dafür habe, wegen sexueller Belästigung seitens der Kunden, weil das wäre ja auch immer mehr ein Problem. Und das ist halt einfach, und dann habe ich, das ist aber ein Thema, was mich gerade beschäftigt, weil in den letzten Jahren hatte ich mich ja immer mit dem Thema Kasse beschäftigt, Ehrlichkeit, und das Thema ist bei mir so ein bisschen durch, weil das steht jetzt alles bei uns. Und das nächste Thema ist bei mir einmal Vorbild sein, eben die Preisliste und die Umwelt. Das sind die drei Themen, auf die ich mich jetzt konzentriere in den nächsten 3 Jahren. Und bei dem Thema Preisliste geht es um die Mitarbeiter. Es ist halt einfach so, ich bin ja jetzt 54 Jahre alt und ich bin nicht mehr so belastbar, wie ich mit 20 war, wo ich alles gleichzeitig machen konnte und mir ging es gut. Ich merke einfach, dass ich nicht mehr so stressbelastbarer bin und habe dadurch jetzt reagiert und versuche für meine Mitarbeiter, die über 20 Jahre im Beruf sind, das entspannter zu machen, dass die weniger Stress haben und mehr Geld verdienen und ich halt auch noch was übrig habe.
So, jetzt weiß ich auch, jetzt kenne ich wieder dieses Gefühl von unserem ehemaligen Podcast-Salon geflüstert, dass die meine Hauptaufgabe bestand darin, die vielen Gedanken zu sortieren. Ja. Du bist in einem Satz mit mehreren Kommas, bist du auf sexuelle Belästigung, Vorbildfunktion und weniger Arbeit bei Mitarbeitern, bei mehr Gehalt gelandet. Also wir versuchen das Ganze nochmal so ein bisschen aufzubröseln. Also du hattest ein Treffen, das ist ja wirklich nicht unser Hauptthema, aber du hattest ein Treffen mit der Berufsgenossenschaft, die dir das gesagt haben, also ne, es könnte sein, dass in Zukunft irgendwie man auch ein Mitarbeiter krank schreiben kann, weil er Stress hat. Und ich glaube, jeder von uns, der das jetzt hier hört, denkt, gibt es irgendeinen Tag, wo wir keinen Stress haben? So, also was ist Stress? Ja? Ist Stress, 12 Kunden am Tag zu bedienen? Für die meisten ja, für einige aber wieder nein, weil dann sind sie im Flow, ja. Oder können auch 2 Kunden am Tag Stress sein, weil du dann eine ganz andere Erwartungshaltung vielleicht an den Tag bekommst und oder weil du hast es gerade eben gesagt, weil einige Kunden stressig sind. Was ist Stress? Übrigens, das Wort Stress finde ich ganz persönlich auch immer ein bisschen schwierig, weil Gerhard Schröder, ist ja schon ein bisschen her, dass der mal Bundeskanzler war, aber der hat mal auf ein Interview geantwortet, wie er mit Stress umgeht. Da hat er gesagt, er weiß gar nicht, warum Stress immer so negativ behandelt ist. Natürlich gibt es negativen Stress. Natürlich gibt es Stress, der einen gesundheitlich auch kaputt macht. Stimmt. Aber er sagt, es gibt aber auch genügend Situationen in seinem Alltag, wo Stress für ihn positiv ist. Weil wenn er Stress hat, das heißt, mehrere Leute wollen was von ihm und dann trifft er noch einen Staatsmann und dann sagt jemand, du musst noch dies machen, das machen. Er sagt, in diesen Situationen ist er oftmals viel konzentrierter, viel fokussierter, viel entscheidungsfreudiger, viel schneller, als wenn er zu viel Zeit hat. Das Ding ist halt nur, wie oft am Tag oder in der Woche hat man solche Situationen. Und wenn das ein Dauerstress ist, dann ist das negativ. Aber wenn du mal im Stress bist, kann das auch ganz positiv sein.
Ja. Das ist das Thema Stress, das ist beurteilt der Arzt ja dann.
Ja, aber der Arzt kann doch überhaupt nicht wissen, wie stressig oder nicht stressig ein Leben als Friseur, als Kassierer, als Busfahrer oder als Bankangestellte ist. Dazu müsste der Arzt ja alle Berufsfelder kennen und auch wissen, wie so ein Alltag in so einem Beruf aussieht.
Ja, du hast ja recht, aber nichtsdestotrotz steht das jetzt im Raum gerade. Ich kann es ja nicht ändern. Ich bereite mich darauf vor.
Du hast Schuld dann, wenn das soweit ist. Weil du hattest die Chance, noch mit der Berufsgenossenschaft zu sprechen. Sie haben noch mit dir den Dialog gesucht. Und wenn du da dich nicht durchgesetzt hast, Michael, dann hast du Schuld.
Das ist nicht die Berufsgenossenschaft, das ist die Weltgesundheitsbehörde, die das, Weltgesundheitsbehörde hat das jetzt gerade. Aber ich weiß das nicht, ich hab das nicht weiter verfolgt.
Egal. Okay, aber es ist ein Thema, darüber könnte man alleine schon eine Podcast-Folge machen. So, ja. Kommen wir zurück zu deinen Mitarbeitern. Also es gibt diese Mitarbeiter, die 10 oder mehr Jahre Berufserfahrung haben. Gehe ich davon aus, ich kenne dich ja nun schon lange und ich höre genau hin, was du sagst. Du koppelst also diese unterschiedlichen Erfahrungsstufen nicht an Titeln. Meister, Nichtmeister, keine Ahnung, staatlich geprüfter Kolorist oder wie auch immer.
Nee, bei mir ist es so, dass manche Gesellen mehr verdienen als Meister. Das ist aufgrund unseres, ich ignoriere die gesetzliche, nennt man das gesetzliche Ausbildung, ich ignoriere die vollkommen. Mir ist das egal,
nee, es mit ist,
der Gesellenprüfung.
Aber du bist ja in einem Bundesland, was tarifgebunden ist, ne?
Ja, natürlich bezahle ich den Mindesttarif, aber das ist ja sowieso nur ganz unten. Ich habe mein eigenes System. Das ist für mich, ob Meister oder nicht, ja, aber ganz ehrlich, früher war das so, dann gingen Mitarbeiter auf die Meisterschule und kamen wieder, ich kriege jetzt mehr Geld. Und der war genauso, der war ja schlechter als vorher, weil der ein halbes Jahr nicht gearbeitet hatte. Ja. Das sagt ja überhaupt nichts über die Qualität des Mitarbeiters aus, ob der eine Meisterprüfung hat oder nicht. Also, um Gottes Willen, was soll ich hinterher schieben, damit ich nicht wieder gemobbt werde von irgendjemandem? bei mir im Land.
Naja, aber man könnte diese Argumentation genau auch andersrum machen. Warum soll ein Mitarbeiter, der 10 oder 20 Jahre im Beruf ist, besser sein als jemand, der gerade ausgelernt hat? Oder gerade bei speziellen Dingen, vielleicht ist der gerade ausgelernt hat, in Freihandfarbtechniken noch viel kreativer und besser, weil er einfach so viel Talent hat, als vielleicht jemand, der seit 20 Jahren da ist, damals Foliensträhnen gelernt hat und eigentlich diese Freihandfarbtechniken nicht so wirklich beherzt.
Ich muss immer an Wolf Davids denken, weil der hört das bestimmt. Der kriegt wieder Schnappatmung. Ich habe ja die komplizierteste Preisliste der Welt.
Das stimmt.
Und das habe ich auch berücksichtigt. Das heißt also, ich habe dann Dienstleistungen, die Alten gar nicht machen, wie zum Beispiel französische Balayage. Ich habe ja gib mir einen Punkt, wenn ich zu viel Kommas mache.
Ich sag schon Bescheid.
Also wir haben französische Balayage, amerikanische Balayage, Painting, Spirit Lights mit Camouflage, Spirit Lights mit I Want to Look Swedish, Stonewash Color, Stonewash Color Pro, Retouch haben wir noch bei den Klassikern und ganz neu kommt bei uns jetzt bald Thema Naturpflanzenfarbe, kriegen wir jetzt bald eine ganz neue, tolle. Das ist sehr kompliziert und ich sag immer sehr gerne. Ja, deine Preisliste ist super kompliziert. Viele Friseure lästern auch darüber. Gut, man kann es auch nicht kopieren, was wir machen, obwohl ich schon kopiert werde. Aber wir sind halt ein Chaosladen. Ne? Da stehe ich auch zu. Es ist chaotisch. Aber ich habe halt Erfolg damit. Und solange ich Erfolg habe, mache ich das auch. Und ich frage dann immer gerne, lieber Lars, du fährst ja manchmal Zug. Ne? Mhm. Was kostet eine Bahnfahrt nach München?
Keine Ahnung. 100 Euro.
Ja. Was kostet ein Flug nach Mallorca? Ne? Das ist ja also genau dasselbe. Ich bin dann mal so, denke, ach komm, nimm einen Zug, ist umweltfreundlicher. Ich gehe dann zum Schalter, kaufe mir eine Karte, 160 Euro, fahre zurück und sehe die Plakatwerbung von Deutschen Bahn durch ganz Deutschland für 20 Euro. Das finde ich verarscht eigentlich. Aber das ist so dieses Konzept. Ich glaube, das Revolutionäre, was jetzt für die nächsten Jahre Thema wird in unserer Branche, wird unsere Preisliste sein und die Preiskalkulation. Mhm. Und dann mal, wenn man jetzt auch mal wieder über den Tellerrand guckt, wir gucken ja viel zu wenig überhaupt, wie Handwerker berechnen. Ich meine, wir haben ja mal drüber gesprochen, ein Dachdecker, wenn der deckt, dann berechnet er ja seinen Lehrling auch anders.
Ja, ja, genau. Nee, nicht nur anders, sondern er berechnet sie. Ja, wenn da der Meister und der Auszubildende das Dach deckt, dann kriegst du für den Meister keine, weiß ich jetzt nicht, 80 oder 100 Euro die Stunde und für den Auszubildenden vielleicht 30 oder 40. Aber sie haben letztendlich beide berechnen ein und dieselbe Stunde. Das ist ja ein unserem Beruf überhaupt nicht drin. Ja, du kannst ja nicht, nachher nicht sagen, so, also wir haben jetzt hier einen Haarstrick gemacht und Spirit Lights. So, sie waren bei der Friseur Masterstylistin Erika, kostet 200 Euro und dann hat noch der Young Spirit ja auch noch dazu ne, das war nochmal 80 Euro, sind wir bei 280 Euro.
Ja, wenn man es trocknet, muss man dann auch voll berechnen. Also die Einwirkzeit müssten wir eigentlich auch mit vollen Lohn berechnen. Klar, jetzt bedient man andere Kunden. Aber einfach mal in den Tellerrand gucken. Und wenn mich jetzt zum Beispiel, das ist ja schon 3 Jahre her, ich war in meiner Mini-Werkstatt, da hatten wir noch ein Mini und dann war da eine Preisliste. Und die Arbeitsstunde, man muss ja immer unterscheiden, das Problem ist ja oft, dass in der Diskussion zwischen Lohn und Arbeitsstunde gar nicht richtig unterschieden wird. Ne? Da sagen die, ja, wenn ich 8 Euro zahle, dann ist das schon für 10 Minuten, ist das ja schon sehr viel Geld. Aber bei Mini kostet eine Arbeitsstunde, das wird gar nicht mehr ausgewiesen, weil das so hoch ist. Jetzt haben die nämlich nur noch 10 Minuten Zeiten, wo auch übrigens steht, Mechatroniker kostet 10 Minuten so viel, der ich kenne die Bezeichnung alle nicht, der sowieso, der verdient so viel. Und dann steht da ein Bremsbeläge wechseln, zweimal Arbeitseinheiten, zweimal 10 Minuten, sind ungefähr, ich weiß nicht mehr genau, 25 Euro gewesen für 10 Minuten. Mhm. Also die kamen auf einen Arbeitslohn von 200, noch was.
Hör auf.
Die steht, ne? Ne? Ja.
Na gut, jetzt musst du auch wieder berechnen, wie viel Auslastung haben sie, ne? Also Auslastungsrechnung ist natürlich da auch wieder ein Thema.
Hier schließt sich der Kreis. Wenn du jetzt in die Werkstatt guckst, auch bei Volvo, wenn ich da bin, dann siehst du überhaupt gar keinen Stress mehr. Weißt du, das geht da ganz ruhig zu. Die kriegen ihre Zeit, pass mal auf, du hast hier die Bremsscheiben, da hast du 20 Minuten für und da hast du dafür und dafür. Und das geht total entspannt. Hast du mal reingeguckt in so eine Autowerkstatt in den letzten Jahren, wie stressfrei das da abgeht? Ja,
das kannst du doch so nicht sagen. Du kennst doch nicht jede Autowerkstatt in Deutschland. Da würden einige Werkstattmitarbeiter jetzt aber auch lachen und sagen, der kennt wohl unsere Arbeit hier nicht. Ich warte nur darauf, dass die Ärzte das endlich mal krank, dass sie mich krank schreiben lassen können.
Ja, aber das, wenn du auf der Lossprechung bist.
Wie bitte?
Ganz kurz, wenn du auf eine Lossprechung gehst. Früher war die Bühne voll bei den Friseuren im Wuppertal. Da waren da 120 Friseure, die losgesprochen wurden. Jetzt ist das ein Grüppchen von 20, 25 Leute. Und wenn jetzt die Autoindustrie da ist, dann stehen da so viel wie damals Friseure, ne, auf der Bühne. Und ja. Woran liegt das? Daran, dass es halt keine freien Werkstätten mehr gibt. Ne? Wo viel Spaß gemacht wird, mein Lieblingsthema von früher immer. Ne? Weil die ganzen Werkstätten nämlich jetzt ein Monopol haben, durch die ganze Software und alles, gibt es diese Schwarzmacherei nicht mehr so in der Autobranche.
Ne? Aber du willst doch jetzt nicht die Autobranche gerade als Vorbild zeigen, weil ich glaube, die Autobranche steht vor einem so radikalen Change, siehe Elektromobilität und. Da werden ja auch ganz viele Berufssparten ja auch wegfallen. Weil du sie einfach nicht mehr brauchst.
Ja, die Zukunft sieht anders aus. Aber da weiche ich jetzt wirklich vom Thema ab, wenn ich jetzt mit
also wenn ich merke, machst, also genau, ja, deswegen sage ich das ja. Und ich merke auch, wenn ich auf einmal eine Argumentation habe, die du nicht mehr widerlegen kannst, dann willst du das Thema wechseln. Habe ich verstanden. Also pass auf, Michael.
Ich kann dir eins sagen, du hast recht, weil ich habe ja jetzt einen Tesla und du bist nicht verpflichtet, zur Inspektion zu gehen, weil da gibt es gar keine Inspektion. Du musst einen Klimaanlagenfilter wechseln, die Reifen. Und nach 200.000 Kilometern die Bremsscheiben. Dann ist ja das Problem der Autoindustrie.
Ja, genau. Ja, genau. Deswegen sage ich ja gerade, ob die jetzt so als Vorbild dienen, ist ja die nächste Frage. Aber kommen wir nochmal zurück auf deine Preisliste. Und trotzdem nehme ich das, was du in den letzten Minuten gesagt hast, auch nochmal mit in meinen Gedanken ein. Du sagst, ihr seid ganz bewusst ein bisschen chaotisch und du sagst bewusst. Auch...
Ich bin nicht anders.
Was?
Ich bin nicht anders, das machen wir nicht.
Ja, genau, ja, genau. Ihr könnt nicht anders. Gut, okay, dann stelle ich nochmal eine Frage kurz hinten ran, weil etwas, was mir seit mehreren Minuten schon durch den Kopf geht, ist die Frage, ihr habt ja auch Neukunden. Fragen die nach dem Preis oder gibt es jemand, der sagt, guten Tag, ich würde gern zu einem Top-Stylisten oder zu einem Young-Spirit-Stylisten. Gibt es da, also kommen Kunden und signalisieren euch, ich weiß, ihr habt hier unterschiedliche Preise und erklär mir das mal, beziehungsweise ich will zu einem dieser 6?
Viel besser. Plaudere ich echt so ein bisschen mein Geheimnis aus. Wir haben Marketingspitzen. Das heißt, jeder Mitarbeiter hat sein eigenes Unternehmen im Unternehmen mit seinen eigenen Preisen. Und durch die Digitalisierung, dank Forest jetzt, kann ich jetzt gezielt Werbung machen nach außen. Also zum Beispiel meine Ella ist neu, die hat vorher bei Motzer gearbeitet und die macht Freihandfarben anders als wir. Die macht die so ein bisschen französischer. Und das heißt bei uns französische Balayage, weil das ist ja die erste Freihandtechnik überhaupt gewesen, die es gab auf dem Markt. Und die Ella, da mache ich Werbung für, sage ich jetzt, französische Balayage bei Ella und nur sie ist dafür freigeschaltet im System. Ne? Und dann buchen ganz viele online, man kann bei Forest direkt den Terminlink machen und dann buchen ganz viele Kunden direkt den Termin schon bei Ella für französischen Balayage. Die fragen gar nicht nach, die buchen einfach.
Warte mal, und alle anderen Mitarbeiter machen keine französische Balayage?
Nein, nein.
Und wenn ich aber bei, sag mir nochmal einen Namen aus deinem Salon?
Linda.
Okay, und wenn ich jetzt aber bei Linda war und sage, Linda, ich hätte gerne die französische Balayage, dann sagt sie, das macht nur noch Ella.
Das kann ich nicht, das ist Ellas Gebiet.
Aber ja. Linda hat das noch nie gemacht?
Die Linda ist jetzt schon lange bei mir, hat zwei Kinder gekriegt und ist jetzt wieder da. Und die hat den letzten Trend, die ist erst seit einem halben Jahr wieder da und die hat die letzten Jahre gar nicht mitbekommen. Die kann das gar nicht, woher? Okay. Ne? Und die arbeitet nur einen Tag.
Worum es mir natürlich ging, ist die Frage, gibt es Mitarbeiter, die diese Technik schon angewendet haben im Salon und auf einmal werden sie dafür aber gesperrt und nur noch eine andere Mitarbeiterin wird dafür freigeschaltet? Das stelle ich mir dann ein bisschen problematisch vor.
Nee, ist nicht problematisch. Französische Balayage gab es vorher nicht.
Ach so, okay.
Und es gibt immer noch welche, die bei mir American Colors machen.
Okay, aber das geht. Okay, das würde aber auch bedeuten, wenn Ella, was ich natürlich nicht wünsche, aber wenn Ella euch morgen verlässt, dann würdet ihr die französische Balayage wieder von der Preisliste nehmen. Dann gibt es halt bei euch das nicht.
Dann kann man die nicht mehr buchen, dann ist die weg.
Genau.
Mhm. Habe ich jetzt gehabt, übrigens, bei einem anderen Dienstleistung. Ich hatte ja eine Kalligrafistin, Frank hat es ja bei dir in der Sendung, und die ist Goldtrainerin. Mhm. Und die sagte zu mir, Michael, deine Preise, die sind viel zu billig für Kalligrafie. Gut, wir waren der erste Kalligrafieladen neben dem Frank. Deswegen, damals war das noch nicht das Thema, das teurer zu machen. Und bei uns kostet Kalligrafie auch mehr, aber keine 25 Euro mehr. Ne? Und dann sagte sie, es muss 25 Euro mehr kosten. Aber da kann ich ja nicht auf einmal alle Kalligrafie-Cats 25 Euro teurer machen. Da sagen ja die Kunden, die Kalligrafie haben, boah, das ist aber jetzt hier teuer. Ja, dann habe ich gesagt, aber weißt du was? Du machst den Kalligrafie-Goldschnitt. Der kostet 25 Euro mehr. Und dann gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Und die Sina hat das super gemacht. Und die Kunden haben die gebucht. Wie verrückt. Und das ist einfach die beste Preiserhöhung, die man machen kann, indem man eine Dienstleistung, und wir haben das jetzt bei uns, jetzt die Kalligrafie, Kalligrafie Silberschnitt und Kalligrafie Goldschnitt. Und das sind halt Kalligrafie Silber getrainierte und Kalligrafie Gold trainierte. Und Kalligrafie Gold ist teuer. So, jetzt hat sie gekündigt vor einem halben Jahr. Jetzt habe ich das nicht mehr. Jetzt gibt es das nicht mehr.
Okay, wenn jetzt Kalligrafiekunden zurückgehen, also weiterhin in euren Salon kommen, das von einem anderen machen lassen, dann ist der Kalligrafie-Schritt halt günstiger. Für die Kunden gefühlt, weil sie davor ja mehr gezahlt haben.
Nee, ist günstiger.
So, wir können ja eigentlich jetzt schon aufhören mit dem Podcast. Du hast mich sehr inspiriert. Ich glaube, ich habe jetzt die nächsten 3-4 Wochen mal wieder was zu tun in meinem Salon. Das ist echt toll. Aber noch einmal zurückkommt. Gibt es Kunden, die reinkommen in den Salon und sich diese Preisliste erklären lassen? Oder die sagen, ich möchte nur zu einem Upper Stylist oder nur zu einem Master Stylist? Gibt es das?
Also wir haben ganz viele, die zum Young Spirit wollen.
Ne, so, weil es das Günstigste ist.
Weil es das Günstige ist. Mhm. Und der Rest gehen die sehr nach Gesichtern. Die gucken auf die Internetseite, nach den Mitarbeitern, nach der Qualifikation. Und dann, also Beispiel, eine Kundin ruft an und sagt, ich hätte gerne einen Termin bei der Anja. Ja, die hat aber jetzt 3 Wochen Urlaub. Darf das auch die Conny machen? Ja, Moment, ich gucke nochmal eben auf ihrer Seite.
Ja, das kenne ich auch. Ja. Ja, aber ich finde das ehrlich gesagt auch gar nicht verwerflich. Ich finde das auch ganz gut.
Ja. Also wir haben ungefähr 200 Neukunden im Monat bei uns im Laden.
Das spricht ja dafür, dass die komplizierteste Preisliste Deutschlands nicht abschreckend ist.
Ja, die komplizierteste Preisliste ist nur kompliziert als Gesamtbild. Aber als Beispiel auch, es gibt ja Allgemeinärzte und es gibt ein Krankenhaus. Und wenn du im Krankenhaus bist, da gibt es auch nicht alle Ärzte, die alles machen, sondern hast du auch Spezialisten. Und wir sagen, und was übrigens auch attraktiv, den Beruf attraktiv macht, wir fördern euch in dem Bereich, in dem ihr am meisten Spaß habt und wo ihr euch am wohlsten fühlt. Und deswegen hab ich ein Krankenhaus, wo ich sage, okay, pass mal auf, wenn es um Knochen geht, gehst du zu dem, wenn es darum geht, gehst du zu dem. Und die Mitarbeiter können auch gerne sagen, dass sie das nicht machen. Dafür bin ich nicht qualifiziert. Das ist aber auch nicht negativ, sondern eher sogar positiv. Und das ist auch das, was mich unterscheidet von den Ein-Mann-Friseuren, weil die Ein-Mann-Friseure sind Allrounder, die müssen alles können und ich habe Spezialisten.
So. Das erinnert mich sehr daran, dass du vor kurzem an meinem Telefonat mal zu mir gesagt hast, dass dir manchmal diese Diskussion auf den Sack geht, dass das Image der Friseurbranche besser werden muss, weil du sagst, dass, darauf hast du einfach keinen Einfluss. Da hat niemand wirklich, also ernsthaft einen Einfluss, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sondern wir haben immer nur Einfluss auf unser eigenes Geschäft und du musst auf das Image deines Geschäftes achten.
Das ist das, was ich so lustig finde. Jetzt, wo die Zeiten schwierig sind, hacken alle auf den Zentralverband rum. Oder nicht alle, du.
Nein. Das kann ich so nicht stehen lassen.
Das war ein Scherz. Aber dann, ich lese ja auf Facebook immer der Zentralverband, die Image-Kampagne. Ich sehe wieder, die war noch nie gut. Ne? So. Und das ist auch nicht das, wofür verantwortlich war. Wella hat mal was Tolles gemacht. Was Friseure können, können nur Friseure. Wir sind verantwortlich für unser Image. Unser Geschäft ist verantwortlich für das Image, was wir nach außen spiegeln. Unsere Kunden kriegen das mit. Erstens mal, was für ein Ausbildungsbetrieb bin ich? Was machen die Lehrlinge? Sind das nur Hilfsarbeiter von den Friseuren oder werden die wirklich gefördert und ausgebildet? Und dann, was für Mitarbeiter habe ich, die schon 20, 30 Jahre im Beruf sind bei mir? Das sind ja die Vorbilder für die Jungen, die da sind. Und wenn ich da, der älteste Mitarbeiterin ist 30 Jahre alt und total durch, ne, von den Nerven her, und die Lehrlinge fangen dann an in dem Laden und sehen, boah, die sieht aber fertig aus, dann muss ich mal gucken, weil, also übertrieben. Ne?
Ja, so, ja, aber, ja, klar.
So, aber ich habe halt 6, 7 Mitarbeiter, die über 20 Jahre im Beruf sind. Ne? So, und die sind glücklich und die sind gut. Und dann muss, das ist aber daraus begründet, dass wir den Mitarbeitern, die müssen mehr Zeit haben für die Kunden, die müssen weniger Stress haben als die, oder weniger Druck haben, nicht Stress, Druck haben als die.
Naja, das ist, ja, ja, gut, das ist natürlich auch unsere Philosophie bei Nikolaisen, dass wir sagen, ich möchte nicht mehr Kunden bedienen, ich möchte weniger Kunden bedienen, aber bei den Kunden, die wir bedienen, die nicht nur die Zeit haben zum Quatschen, sondern natürlich auch zu gucken, wie können wir mit mehr Dienstleistung noch begeistern.
Ne? Ja, und das, deswegen ist das so, dass ich halt einfach, wenn ich meine Budgetierung mache, ich berechne ja meinen Lohnfaktor selber, ich habe ein Programm dafür programmiert und jetzt habe ich auch ein Programm, um die Preise zu berechnen bei mir und habe jetzt mal zwei Dinge beeinflusst, habe einmal eben die Krankheiten mit einbezogen. Also normalerweise berechnet man ja 10,5 Monate Arbeiten für Urlaub und Feiertage. Sind ja 6 Wochen, sind die Mitarbeiter ja nicht im Laden. Rechne ich jetzt 8 Wochen, für jeden Mitarbeiter 2 Wochen. Hat sich der Lohnfaktor sofort von 4,2 auf 4,4 erhöht. Ne? Und dann, wenn man Preise kalkuliert, muss man ja dann auch die Auslastung mit einbeziehen. Wenn man nimmt den Lohn mit dem Lohnfaktor und die Auslastung. Und das habe ich immer als 80% genommen. Und die Auslastung habe ich jetzt als 70% zugrunde gelegt. Ja, und habe festgestellt, dass ich viel zu billig bin.
Und jetzt muss jeder Hasche 10 Euro teurer werden.
Nee,
mehr. Nur weil du deine Excel-Datei nicht da im Griff hast. Das ist ja auch schlimm irgendwie. Da musst du da die Zahl wieder so ein bisschen ändern.
Ist ganz spannend, weil ich rechne so spezifisch. Ich habe das ja von Rainer Manger gelernt, bei den Intercoiffeuren.
Intercoiffeur, habe ich auch schon mal gehört. Intercoiffeur, das scheint ja schon eine ganz interessante Gruppe zu sein.
Ja, und da hat der Rainer Manger ein betriebswirtschaftliches Seminar angeboten vor 15, 16 Jahren bei sich da unten.
Das stimmt gar nicht, da gab es doch gar kein Privatfernsehen, als er das gemacht hat. Aber egal, du kannst, rede weiter.
Super Seminar und mit Budgetierung und das habe ich aufgegriffen und seitdem budgetiere ich. Und jetzt mit der Preisfindung. Und das finde ich jetzt, ich hab kaum jemanden, mit dem ich mich darüber unterhalten kann, weil keiner so bescheuert denkt, weil ich bin ja auch da immer auch, na gut, Chaos ist ja auch Kreativität und bringt auch gute neue Ideen. Ich habe jetzt eine Buchungsgebühr mit einem berechnet für jeden Preis. Das heißt also, ich habe gemerkt, Mensch, aber wenn jetzt so ein Männerpreis ist, wir haben ja so einen, den nannten wir mal Quickie.
Das ist jetzt nicht dein Ernst. So, jetzt weiß ich, warum die Berufsgenossenschaft zu dir gekommen ist, wegen sexueller Belästigung deiner Mitarbeiter. Das hat aber nichts mit dem Kunden zu tun, sondern dass sie alleine schon sich ein Quickie buchen können. Ja. Das geht gar nicht, Michael.
Also ist so ein Speedy, der kaum Haare am Kopf hat. Also der heißt jetzt Speedy bei uns.
Ist nicht viel besser.
Und das kostet nicht so viel, weil die haben kaum Haare am Kopf. Und dann habe ich gedacht, ja, das Problem ist ja, den Termin zu machen. Das sind ja Buchungskosten. Und die muss ich auch berechnen für jeden Preis. Das heißt also, die Rezeptionskosten, den Computer, die Software, die SMS, die rausgehen und alles, was dann so
die Nichterscheinung, die den Termin machen, aber nicht kommen.
Das ist ja die Auslastung, das mache ich ja mit der Auslastung. Das addiere ich durch die Kundenanzahl im Monat, durch die durchschnittliche, und dann habe ich die, das sind bei mir 2,50 Euro pro Kunden, kostet es mich, den Termin zu buchen.
Okay. Okay, liebe Hörer des Podcasts, jetzt wisst ihr, warum wir diesen Podcast oder warum ich diesen Podcast wirklich so modern aufgestellt habe, dass wir Kapitelmarken haben, dass man immer wieder zurückspringen kann. Weil ich glaube, dieses Interview müsst ihr jetzt 20 Mal euch anhören, um zu wissen, warte mal, was war jetzt 80%, was war 70%, was war jetzt das, was ist das? So, aber wir haben uns ein bisschen verloren, wobei das natürlich auch für mich super spannend, weil ich meine, ich kenne dich sehr gut, wir sind wirklich ja gut befreundet, aber ich freue mich, dass jetzt auch, dass unsere Hörer das mal so ein bisschen mitbekommen haben. Auf der einen Seite wirkt es immer nach Chaos und du hast eben gesagt, so seid ihr auch. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch ein, ich sag mal schon, professionelles Chaos, weil ihr ja nicht einfach so vor euch hinarbeitet, sondern schon Gründe habt, warum ihr was macht und etwas auch ganz genau berechnet. Wir kommen zurück zu den Erfahrungsstufen und ich möchte dich zum Schluss es sind zwei Fragen, die da unter den Nägeln brennen. Ich bin Stylist und jetzt werde ich Upper Stylist. Das heißt, irgendwie der Haarschnitt kostet dann, keine Ahnung, 5 Euro mehr oder was?
Oh, wie viel das
ist. Egal. Also ist jetzt auch ist für meine Geschichte egal. Also sagen wir mal, es kostet 5 Euro mehr. So, wie machen das jetzt die Kunden? Oder wie erklärt es der Stylist seinen Kunden, dass man jetzt bei ihm 5 Euro mehr zahlen muss?
Ja, dann kriegt er mehr Lohn.
Das sagt er dann. Also kriegt er auch mehr Grundlohn oder ist es nur leichter, die Prämie zu erreichen?
Nee, der Lohn wird dem angepasst.
Der Grundlohn wird angepasst. Mhm. Also das heißt, ich sage dann, hallo Steffi, schön, dass du da bist. Du, nur im Vorfeld muss ich dir sagen, ich bin hier aufgestiegen, ich verdiene jetzt mehr Lohn und deswegen kostet der Arsch mehr Geld.
Ja, genau. Oder es ist eine Dauerprovision, mache ich manchmal. Hängt auch ein bisschen von dem Mitarbeiter ab, wie verlässlich der ist. Wenn ich ein komisches Gefühl habe, dann sage ich, pass mal auf, du kriegst fest die und die Provision, was aber eigentlich auch ein Grundlohn ist rechtlich. Deswegen ist das ja jetzt auch nicht unterschiedlich. Aber das ist halt einfach... man muss halt dazu sagen, wir machen das schon 30 Jahre. Und ich hatte auch gestern so ein Gespräch wegen der mit zwei befreundeten Friseuren, die auch sagten, oh, wir haben total Probleme mit Forest da.
Womit haben Sie Probleme?
Mit Forest. Mit Forest.
Ah, mit dem Kassensystem.
Mitarbeiter nicht das eingeben bei der Terminierung, was hinterher gemacht wird. Und das ist bei uns so eingespielt, dass das so bei Superfood, weil wir das schon immer so machen. Es ist gewachsen. Ist halt in 30 Jahren gewachsen. Und ich bin ja in der ganzen Welt unterwegs gewesen. Und das mag ich ja auch an unserem Kassensystem so, dass man schon kassiert eigentlich bei der Terminierung. Wobei natürlich bei Neukunden das ja schwierig ist. Und da mache ich auch Termine Neukunden, dass wir sagen, okay, Sie kommen jetzt erstmal, wir planen mehr Zeit ein, brauchen wir ja eh bei Neukunden mehr, fürs Neukundengespräch auch. Und dann werden wir Sie einteilen. Und das Geniale ist ja, das geht ja jetzt nur durch die Digitalität. Das wäre ja, was wir machen, vor 10 Jahren gar nicht gegangen, weil wir ja gar nicht sehen konnten, was für einen Termin hatte der Kunde denn letztes Mal. Ne? Weil man jedes Mal fragen musste, hatten Sie jetzt Spirit Lights oder hatten Sie jetzt American Colors oder hatten Sie jetzt Retouch? Oder das geht ja nicht. Aber das geht ja jetzt. Man kann ja jetzt in der Legende, in der History sehen, ach, die Kundin, die kriegt immer einen Calligraphy Cut. Oder das. Und dann sieht man aber auch, wenn jemand krank ist, wir hatten eine ganz tolle Rezeptionistin, die Frau Ross, die leider gestorben ist, weil die war wie eine Mutter. Die kannte jeden Kunden auswendig. Die wusste, wer passt zu welchem Mitarbeiter, wenn der krank ist. Und das Problem habe ich dadurch jetzt gelöst durch die Qualifikation, weil ich sage, ach, wie zum Beispiel bei der französischen Balayage oder amerikanische Balayage, das ist die mit Folie, die Balayage. Ach, wenn die bei der Tiziana für amerikanische Balayage war, dann darf das auf gar keinen Fall die machen, sondern dann muss das auch die machen, weil die auch amerikanische Balayage war. Das heißt, das ist so ein bisschen Parship für Friseure. Das kennst du ja von mir. Ne?
Also du hast ein Krankenhaus und du hast eine Preisliste. Das ist Parship für Friseure. Ich habe schon wieder sehr viel gelernt. Sehe ich das jetzt aber richtig? Ihr unterscheidet auch, wenn ich einen Retouch bekomme von einem Young Spirit Stylisten, ist das günstiger, als wenn ich den Retouch bekomme von einem Top Stylisten. Es sind also nicht nur Haarschnitte und Föhn, sondern es sind auch alle Dienstleistungen, die ihr anbietet.
Ja.
Okay, so.
Albtraum für...
Das ist ein Albtraum. Okay, du hast jetzt schon zwei, drei Mal in dem Podcast gesagt, na, ihr macht das ja schon seit 30 Jahren. Das ist natürlich nicht so ganz richtig, weil ihr arbeitet ja erst seit wenigen Jahren oder seit vielleicht 10 Jahren mit digitalen Daten und seit wenigen Jahren ja erst mit Forest. Aber du meinst natürlich, diese Erfahrung habt ihr seit 30 Jahren, ja, mit unterschiedlichen Erfahrungsstufen zu arbeiten. Aber wäre das jetzt für dich, weil du gerade gesagt hast, dass ihr euch gestern mit Freunden getroffen habt, die auch einen Friseursalon haben, die mit Forest arbeiten, heißt es jetzt, du rätst den ab, weil man sagt, ey, die Erfahrung, die wir gesammelt haben, das kriegt man jetzt gar nicht mehr so auf die Kette? Oder sagst du den Friseuren, ey, macht es auch so und wohl wissend, dass am Anfang auch diverse Fehler passieren und auch die Mitarbeiter teilweise überfordert sind und die Kunden vielleicht erst recht, aber es ist der einzige Weg, um in Zukunft die Mitarbeiter angemessen zu entlohnen und das Image des eigenen Salons von anderen Friseursalons abzuheben? Oder sagst du, lass die Finger davon?
Ich glaube, ich persönlich glaube ganz fest, dass das Konzept in den nächsten 10 Jahren ganz viel kopiert werden wird. Nicht im Ganzen, aber ganz viele Ausflüge werden von mir kopiert werden, das weiß ich.
Das also, wird sicher sein. Ich sitze hier auch schon am Mikrofon und überlege, wie kriege ich das in meinen. Ja, ohne Quatsch. Ja, weil ich da sind schon viele interessante Ansätze. Ich bin froh, dass wir uns beide in 14 Tagen ja dann sehen. Nicht nur über Skype, sondern wir sehen uns dann ja auch in echt. Ich glaube, da werde ich dich noch ein bisschen löchern.
Deswegen habe ich mich ja so aufgeregt mit dem Zentralverband. Der Haarschnitt beim Friseur wird teurer. Bei Männern 25 Euro und bei Frauen 29 Euro. Und ich dachte so, hä, 29 Euro? Ja, das ist dieses Waschschneiden, Föhn. Ja, ohne Waschen, ohne Föhn. Ich keine Ahnung, wo die Zahl her haben. Aber
der Zentralverband hat, das muss man jetzt schnell sagen, hat gesagt, der Durchschnittspreis in einem Friseursalon liegt bei 51 Euro. Das war dann der Durchschnittspreis pro Dame. Ne? Das hat jetzt nichts mit Waschen, Schneiden, Föhn zu tun, sondern deswegen der komplette Durchschnittspreis. Mhm. Ja, aber dann kann es natürlich sein, dass Waschen, Schneiden, Föhn eventuell dann ungefähr 30 Euro sind. Kann
bei
sein.
Bei uns gibt es halt kein Waschen, Schneiden, Föhn mehr. Wir müssen über
es gibt bei euch kein Waschen, Schneiden, Föhn
mehr. Nein, gibt es nicht mehr.
Schon lange nicht mehr. Nee, genau. So, aber da jetzt alle Friseure, die jetzt hören, aber ihr Lebensunterhalt mit Waschen, Schneiden, Föhn verdienen, was gibt's denn bei euch?
Es ist so, die Kunden kamen bei uns rein. Wuppertal ist ja sehr einkommensschwach. Die kamen rein und dann hatten wir damals Waschen, Schneiden, Föhn, 50 Mark, sag ich mal. Ne? Und dann kam eine Kundin rein, was kostet denn bei Ihnen Waschen, Schneiden, Föhn? Ja, 50 Mark. Und was kostet das ohne Föhn? Ja, 30 Mark. Ja, und ohne Waschen? Ja, 20. Ne? So. Und dann saß die da und dann hat sie ja da und da. Und dann warst du genau dieselbe Zeit dran, wie du mit Waschen, Schneiden, Föhn brauchst. Und dann hat die gesagt, ja, wieso? Ich habe doch nicht gewaschen gekriegt und nicht geföhnt. Das sind doch nur 20 Euro. Wie kann man sowas an so einer Dienstleistung festmachen? Ne? So, das muss doch jetzt nach Zeit berechnet werden. Das heißt, wie eine Masseurin, das habe ich ja mal in einem anderen Podcast früher gesagt, wie eine Masseurin eine Rückenmassage oder eine Ganzkörpermassage. Die Kunden wollen bei uns eine Ganzkörpermassage und haben aber nur eine Rückenmassage dann bezahlen wollen. Ne? Also eine Stunde unserer Zeit und eine halbe Stunde nur bezahlen. Ne? Oder wenn eine Kundin zum Beispiel reinkommt, was kostet bei ihnen Kinderhaarschnitt und sie kommt mit ihrer Tochter rein, spanisches Mädchen, Haare für drei Frauen auf dem Kopf, ne? Was kostet bei ihm Kinderhaarschnitt? Das Kind war schon 13. Ne?
Ist schon durch die erste Krise gegangen.
Du merkst direkt schon, da musst du direkt erstmal über den Preis sprechen, weil wenn die Kunden das Wort Kind benutzen, dann soll das billig sein. Aber die wollen maximale Leistung für kleines Geld. Und das ist das Problem. Wir müssen berechnen wie Handwerker und nicht wie Friseure.
Ja, aber was kostet denn bei euch nun Waschen, Schneiden, Föhn? Wieso habt ihr das nicht? Verstehe ich jetzt nicht.
Bei uns gibt es. Bei uns gibt es Elm International. Das ist da, wo ich gelernt habe. Jede Dienstleistung hat auch eine Geschichte bei uns. Elm International habe ich Haare schneiden gelernt. Das ist so basic. Das ist eine halbe Stunde nur. Dann gibt es Vidal Sassoon. Das ist 40 Minuten. Und dann gibt es Roger Thompson. Und das ist 50 Minuten. Und nach diesem Aufwand teilen wir dann, also grob, wir haben noch schicken Schnitt, aber das verwirrt jetzt nur. Aber diese drei, 30, 40, 50, die haben diesen Namen gekriegt, weil danach teilen wir die Kunden ein. Für die Kundin brauche ich 40 Minuten plus 10 Minuten zum Kassieren und zum Waschen. Das darf man nicht vergessen, sonst gibt es Riesenstress mit der Auslastung hinterher, dass sie das nicht schaffen. Und dann teilen wir ein, okay, sie möchten das und das, das kostet bei ihnen 57 Euro, ist ein Roger Thompson.
Das sind aber immer nur Schnitte, ohne Föhn. Föhn kommt immer noch hinzu.
Nein, das ist die Zeit.
Das ist die Zeit.
Und dann machst du 50 Minuten, bist du an der Kundin. Egal, ob gewaschen wird, ob geföhnt wird, ob geschnitten wird. Es kostet so und so viel. Und dann kommen die jetzt rein und sagen, ja, was kostet bei Ihnen Haarschnitt? Ja, bei Ihnen ist das jetzt ein Roger Thompson, kostet 57 Euro. Ja, und ohne Waschen? Ja, 57 Euro. Ja, und ohne Föhnen? Ja, 57 Euro. Wenn Sie jetzt was Schnelles möchten, ne, dann ist ein L-International, aber das ist bei Ihnen zu kompliziert. Wir können nicht vernünftig arbeiten, wenn wir weniger Zeit nehmen. Wir brauchen die Zeit. Ne? Weil die Idee ist halt nicht, den Kunden zu sagen, dass wir nach Zeit berechnen, weil das ist nicht sehr, sehr sexy als Friseur. Ja, wir buchen ihn jetzt eine halbe Stunde oder wir buchen ihn jetzt 50 Minuten. Deswegen habe ich allen Namen gegeben. Ne?
So, jetzt komme ich endlich zu meiner Abschlussfrage. Und ich wusste jetzt nicht, dass es in diese Richtung geht, aber es passt so dahin. Du sagst, oder damit haben wir ja angefangen, komplizierteste Preisliste in Deutschland und trotz alledem die genügend Neukunden und ihr habt ja auch kein Kundenproblem im Sinne von, dass da keiner in die Tür reinkommt, sondern ihr habt damit ja auch Erfolg. Aber ist denn das, was ihr macht, wirklich, wirklich so konsequent, wie du mir das jetzt hier verkaufen willst? Weil wir haben vorhin auch gesprochen von, du hast es, glaube ich, als Beispiel gebracht, von Mini. Ja, ja. Von dem, die 10 Minuten kosten 25 Euro. Warum gibt es überhaupt, wenn ihr schon so extrem seid und so visionär, warum gibt es dann bei euch überhaupt noch einen Feinhaarschnitt, Chickenhaarschnitt, You-Woman-Haarschnitt, amerikanische Balayage und so weiter? Warum kostet bei Melanie nicht einfach 10 Minuten 10 Euro oder was auch immer, ja, also ich denke mir jetzt was aus. Na, also warum geht es nicht einfach nach dem nach der Zeit? Halt eine Sekunde noch. Und dann berechnet man natürlich wie beim Kfz-Mechaniker den Verbrauch noch dazu, ja, da kostet ja der Ölwechsel bei BMW kostet ja nicht 100 Euro, sondern der Ölwechsel kostet vielleicht nur 25 bei BMW, aber der Meisterlohn kostet halt 100 Euro und insgesamt sind es dann 125.
Ja.
Also warum macht ihr das nicht so?
Weil das unsexy ist und weil das die Kunden, ist auch marketingmäßig nicht so schön und die unterschiedlichen Namen, die Zeit kostet dasselbe. Das heißt also, wir Feinhaarschnitt zum Beispiel ist meistens 50 Minuten. Ein Lockenhaarschnitt ist auch 50 Minuten. Aber das hat mit Marketing zu tun. Die Lockenkunden fühlen sich besser angesprochen, wenn sie sieht, ach, die haben auch Lockenspezialisten. Das sind auch nur Friseure bei uns, die Locken gerne und gut schneiden. Es macht nicht jeder einen Lockenschnitt bei uns. Macht auch nicht jeder einen Feinhaarschnitt bei uns. Das ist wirklich eine Qualifikation. Deswegen ist das ja so kompliziert. Aber dann weiß ich, wenn ich Werbung auf Facebook mache, dass die richtige Kundin auch beim richtigen Friseur landet. Die hat Locken, die möchte gerne jemanden haben, der gut mit Locken ist.
Kann ich verstehen. Ja, ist eine gute Erklärung. Bedeutet aber, das ist ja ein Podcast, den überwiegend auch Unternehmerinnen und Unternehmer hören, bedeutet aber auch, bist du da nicht noch ein bisschen mehr abhängig von deinen Mitarbeitern? Du hast nur zwei Lockenspezialisten und beide verlassen das Unternehmen, dann hast du nachher gar keinen mehr. Wie sieht das aus?
Ja, dann habe ich ein Problem.
Das heißt, wenn jetzt die nächsten Bewerbungen reinkommen, musst du gucken, dass du nicht irgendjemand einstellst, der besonders gut ist, sondern es muss irgendjemand sein, der besonders gut ist und auch gut locken kann.
Ja gut, du darfst ja nicht vergessen, ich bin 54 Jahre alt und ich bilde die dann aus in Lockenschnitten. Also das ist natürlich mein Vorteil, dass ich das ausbilden kann. Dann nehme ich Lehrlinge.
Ja gut, dann sage ich, die müssen dann die Bereitschaft haben, das dann zu machen. Also vielleicht ist Lockenhaarschnitt jetzt nicht irgendwie das beste Thema, aber keine Ahnung, wie viele bei euch kalligrafieren, aber sagen wir mal, worst case, alle die kalligrafieren, sind nachher weg, dann musst du ja jemanden haben, das dauert ja eine Zeit, ne? Bis das.
Dann sag ich dir was ganz Ehrliches. Weißt du, wie viele bei uns noch kalligrafieren im Laden?
Na?
Zwei.
Okay.
Die sind alle weg. Alle, die ich ausgebildet habe, sind alle weg. Ich habe jetzt 8 Kalligrafen und 2, die damit umgehen können. Ne? So, das ist mein Problem. Und das ist aber Kalligrafie Silber und ich muss jetzt wieder neu anfangen auszubilden. Also die Conny hat jetzt gerade sehr viel zu tun, weil ich mal meine Goldrinne. Also das habe ich dann, das ist so. Aber es ist halt ehrlich. Was habe ich denn davon, wenn jemand Kalligrafie macht, der es nicht kann und die Kundin ist unzufrieden, kommt nicht mehr wieder? Ne? Das ist ja auch schlecht. Ne?
Ja.
Ich muss das halt, deswegen muss ich ja ausbilden. Das ist so kompliziert bei uns. Ich bin auch sehr stolz auf unser Unternehmen. Wobei nach außen wirkt das so chaotisch, weil ich ja auch selber so immer so, und meine Frau ist ja auch nicht gerade weniger chaotisch. Die ist anders chaotisch als ich. Die ergänzt mich ja noch so schön. Aber so, ich glaube daran, ganz fest. Und ich glaube einfach, wir müssen uns mehr damit beschäftigen, die Autoindustrie und andere Handwerker zu sehen, wie berechnen die eigentlich und dann nicht nach außen kommunizieren, die Haarschnitte sind teurer geworden. Das sagt mir überhaupt nichts mehr aus. Ne? So, es ist für mich keine Maßzahl mehr. Und ja, und marketingmäßig finde ich das, um das abzuschließen, um dem Ralf noch ein bisschen Zeit zu geben. ich hatte halt einfach auch, für mich war es auch wichtig, mich zu unterscheiden von anderen. Und mein Traum ist halt einfach, wenn eine Kundin uns betrügt und wir arbeiten mit diesen Vokabeln, seitdem mein Papa tot ist, das ist jetzt 7,5 Jahre, habe ich das eingeführt. Mein Traum ist, dass eine Kundin uns betrügt, die geht zu einem anderen Friseur und sagt, ich hätte gerne einen Roger Thompson-Schnitt mit einer Sex in the Valley Frisur und einem Camouflage Spirit Lights. Und der Friseur steht da und sagt, hä? Wir machen Waschenstein, Föhn und Strähnchen. Da bist du ja schon. Und du musst überlegen, wie meine Lehrlinge, die haben da fast alle bei mir gelernt und die kennen das ja gar nicht anders. Ne? Die sind ja so jetzt groß geworden sozusagen. Die kennen das System gar nicht anders. Ne? Aber das ist so mein Traum. Ne?
Michael, es war auch ein Traum mit dir, heute Morgen dieses Gespräch zu führen. Vielen Dank, dass du... Mir hat es auch total Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du zu Gast warst in dieser Nummer Deutlich-Folge. Und ich denke, ich spreche aus dem Herzen von ganz vielen Podcast-Hörern, dass ich sage, das darf nicht mehr lange dauern. Und wir treffen uns hier wieder zum nächsten Thema.
Ja, gerne.
Danke, Michael. Danke, Michael. Und liebe Grüße nach Wuppertal.
Ja, vielen Dank. Schöne Grüße nach Hamburg.
Ich habe es zu Beginn dieser Podcast-Folge ja bereits angekündigt. Es gab nach der letzten Podcast-Folge, nach der Folge 003, wo ich den Unternehmensberater Stefan Dax zu Gast hatte, Da gab es eine emotionale Diskussion auf unserer Nun mal deutlich Facebook-Seite. Und bei dieser emotionalen Diskussion ging es natürlich um verschiedene Themen. Aber wenn man versucht, das Ganze zu komprimieren und zuzuspitzen, dann ging es dann doch vielleicht um die Begriffe klein und groß. Ne? Wann ist man eigentlich ein kleiner Friseur und wann ist man ein großer Friseur? Und ist eigentlich ein kleiner Friseur schlecht und ein großer gut? Oder ist das nicht genau umgekehrt? Und es gab halt einige Zuhörerinnen und Zuhörer, denen so langsam der Kragen platzt, weil sie das Gefühl haben, bei diesen Diskussionen, die sie in Fachzeitschriften lesen oder in einem Podcast hören oder in Facebook-Diskussionen verfolgen, dass immer kleineren Unternehmern so der Vorwurf gemacht wird, ja, das sind ja die Schwarzgeldbuden und die tun unserer Branche nicht gut und die sind nicht gut für unser Image. Und dabei gibt es so viele unzählige kleine Friseurunternehmen, die natürlich den ehrlichen Weg wählen und die natürlich versuchen, positiv Einfluss auf unser Image zu nehmen. Und ich habe bei dieser Diskussion irgendwie nachher den Faden verloren, weil ich so gedacht habe, was ist eigentlich klein und was ist groß? Woran machen wir es fest? Und ist nicht eigentlich eher die Frage aller Fragen, was macht einen guten Unternehmer aus? Weil die Salongröße oder die Mitarbeiteranzahl kann es ja nicht sein. Sondern eigentlich sollten wir mal darüber diskutieren, was macht eigentlich einen guten Unternehmer aus? Und deswegen habe ich gerade die drei Personen angeschrieben, die besonders emotional in sich beteiligt haben an dieser Facebook-Diskussion. Das war, wie am Anfang schon erwähnt, Melanie Drenzke, Klaus Staudinger und den Ralf Steinhoff. Und letzterer, nämlich Ralf Steinhoff, der hat heute am Mittwoch, den 24. Juli, Zeit und auch die Bereitschaft, diese Diskussion jetzt noch einmal am Mikrofon zu führen. Und ich denke, das sollten wir jetzt mal machen. Und deswegen sage ich jetzt herzlich willkommen, Ralf Steinhoff. Hallo Ralf.
Hallo Lars.
Schön, dass du an diesem heißen Mittwoch Zeit hast für unser kleines Gespräch. Wo treffe ich dich denn gerade an?
Ich sitze hier im einzigen Raum in unserem Haus, wo ich das Heimbüro habe, wo es einigermaßen kühl ist, nämlich im Keller.
Ja, ist denn bei euch, du bist ja mit deinem Unternehmen im Raum Stuttgart, genauer gesagt in Reutlingen. Was sind denn da für Temperaturen angekündigt für den heutigen und für die nächsten Tage? Seid ihr da auch so bei 40 Grad?
Ja, bei uns Wahnsinn. Ist es brutal heiß. Aber wir haben ein Highlight. Wir haben seit gestern eine Klimaanlage im Salon.
Aha. Timing.
Der absolute Hammer. Also,
Timing ist alles, Ralf.
Timing ist alles, ja. Ich habe 5 Jahre daran gearbeitet. Das passt zum Thema Unternehmertum. Also es war wirklich unternehmerische Arbeit.
Hätte natürlich nicht einen Tag später kommen dürfen. Das ist natürlich super. So, ja. Bei diesem heißen Wetter, ich habe jetzt wirklich hier nur ein kaltes Wasser neben mir stehen. Was trinkst du denn?
Ich habe hier einen Kaffee.
Einen Kaffee?
Ich bin kaffeesüchtig.
Kalt?
Ich trinke immer Kaffee.
Auch heiß?
Heiß, ja.
Okay. Oh Mann, heißer Kaffee, heißer Typ. Heißes Thema, weil heiße Diskussion in unserer Facebook-Gruppe, das habe ich ja eben gerade erklärt. Da ging es ja sehr emotional her, klein und groß und wer macht eigentlich welches Image. Und du hast dann unter anderem geschrieben, die alles entscheidende Frage sollte doch eigentlich sein, was macht ein Unternehmer aus? Und kannst du denn diese Frage auch für uns beantworten?
Ja, ich kann sie natürlich nur für mich beantworten.
Na klar.
Wie ich die Unternehmerrolle ausfülle. Ich kann ja nicht anderen Leuten vorschreiben, wie sie das sehen müssen. Das geht gar nicht, ne? Für mich ist Unternehmer sein eben mehr als nur Geld scheffeln, Geld reinholen, an sich denken. Für mich hat ein Unternehmer eine gesellschaftliche Verantwortung. Also das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Also ein Unternehmer, der unternimmt, ein Unternehmer ist innovativ. Also ich will immer innovativ sein. Ein Unternehmer ist neugierig und das hat weniger mit der Betriebsgröße zu tun, sondern das ist eine Haltung für mich. Denke ich, bin ich in der Lage, groß zu denken? Möchte ich etwas bewegen? Möchte ich etwas hinterlassen? Möchte ich Spuren im Sand hinterlassen? Also dieser blöde Spruch. Ich meine, ich habe das bei Förster Kreuz zum ersten Mal gelesen. Und der Frank Bormann hat es ja auch gesagt. Und das ist für mich Unternehmertum. Unternehmer
Also hat für dich Unternehmertum nicht unbedingt etwas mit einer Größe zu tun eines Unternehmens? Nein. Denn das, darum ging es ja, das muss man jetzt für alle Hörerinnen und Hörer mal sagen, die nicht auf unserer Facebook-Gruppe sind, oder sollte ich lieber sagen, noch nicht in unserer Facebook-Gruppe sind und diese Diskussion nicht verfolgt haben. Also da fühlten sich ja dann Kollegen ein bisschen auf den Schlips getreten, die vielleicht nicht die größten Salons haben, aber dennoch sehr rechtschaffend arbeiten und alles tun, um das Image nach vorne zu bringen. Und die fühlen sich dann immer so ein bisschen, wenn wir von diesen kleinen Salons reden, dann fühlen die sich schnell unwohl, weil sie sagen, ich werde hier mal in so eine Ecke gestellt, als ob ich hier nur eine Schwarzgeldbude bin. Aber darum ging es eigentlich gar nicht. Das ging weder bei Stefan Dax und bei mir so, noch ging es uns beiden in dieser Diskussion so, sondern irgendwie, man ist doch nicht klein, nur weil man wenig Quadratmeter hat oder wenig Mitarbeiter. Und man ist auch nicht groß, nur weil man viele Quadratmeter hat und viele Mitarbeiter. Sondern klein und groß hat was mit Haltung zu tun. Das sehe ich genauso wie du.
Ja, genau. Ich denke, dass das auch, dass wir auch immer wieder in so eine Ecke reinkommen. Ich meine, ich bin ja dafür bekannt, dass ich Schwarzgeld als die Geißel unserer Branche bezeichne. Also wer mir bei Facebook begegnet ist, der hat das mit Sicherheit von mir schon mal geschrieben. Und da muss man natürlich aufpassen, denn ich kann ja nicht jedem Einzelnen, den ich treffe oder mit dem ich spreche, unterstellen, dass er Schwarzgeld macht. Das geht ja gar nicht.
Ne? Das tust du ja auch nicht, hoffe ich.
Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich bin mit dem Thema zuerst so schon in den 90ern konfrontiert worden, als ich viel mit Dieter Schneider telefoniert habe. Und in den Nullern. Der hat mir mal gesagt, dass 98% der Friseure Schwarzgeld machen. Wortwörtlich. Ja. Hm. Und ich fand das schockierend. Und
also Dieter Schneider, muss man vielleicht ganz schnell dazu sagen, Betriebswirt und Journalist, der über Jahrzehnte diese Branche begleitet hat mit einem Fachmagazin, das hieß Marktlücke, und hat sich mit den betriebswirtschaftlichen Themen der Friseurbranche auseinandergesetzt.
Richtig. Und für ihn war das, gehörte das zur Existenz eines Friseursalons dazu, so hatte er es gesagt. Und wir haben das auch erlebt und die Zeiten haben sich aber verändert. Das muss man ja auch sagen.
Ja, das hat Stefan. Ja
auch der Stefan.
Ich wollte gerade sagen, genau, das wollte ich gesagt. Das hat Stefan Dax auch gesagt, aber nichtsdestotrotz kämpfen wir in unserer Branche. Wir haben meines Wissens gut 80.000 Friseursalons in Deutschland und gut 30.000 davon geben an, unter 17.500 Euro Jahresumsatz zu liegen. Damit sind sie umsatzsteuerbefreit. Und wenn du sagst, du machst weniger als 17.500 Euro Jahresumsatz, nicht Gewinn, sondern Umsatz, dann ist das auf den Tag runtergebrochen ein Tagesumsatz von 70 Euro. Und wenn wir jetzt wissen, dass mehr oder weniger jeder dritte Salon sagt, er macht nicht mehr als 70 Euro Tagesumsatz, dann wissen wir alle, dafür braucht man kein Experte sein und kein Betriebswirt des Handwerks, dann wissen wir alle, das ist totaler Bullshit, das ist Quatsch und das macht unsere Branche auch ein Stück weit kaputt und macht es auch schwierig für alle diejenigen, die, egal ob klein oder groß, ob Einzelkämpfer oder mit Mitarbeitern, es macht dann für uns alle es schwierig, das Image der Friseurbranche dahin zu bewegen, wo es eigentlich hingehört. Richtig?
Genau, das ist es halt. Ich habe auch irgendwo in irgendeinem Forum geschrieben, dass ich das Gefühl habe, stets mitverhaftet zu sein. Ich meine, du hast ja auch eine Betriebsprüfung hinter dir.
Ja, eine große, letztes Jahr.
Ja, du weißt ja, was letztendlich unterstellt wird. Ne?
Ja.
Also selbst wenn du keinen Cent Schwarzgeld machst, geht dir die Düse. Ne? Weil dir wird unterstellt, dass du Schwarzgeld machst. Das heißt, das, was ich schreibe, erlebe ich ja selber, weil mir wird es ja auch so unterstellt.
Und ganz genau.
Das hat nichts mit der Betriebsgröße zu tun, sondern das ist einfach dieser Bargeldverkehr, mit dem wir es zu tun haben. Und natürlich wir erleben es ja. Du hast ja auch viele Bewerbungen, ne, von überall. Du hast es ja auch von den Mitarbeitern, die schwarz bezahlt wurden und. Es ist eine gewisse Niederlichkeit. Und wenn du jetzt zum Beispiel in den Facebook-Gruppen mal nachliest und nachforscht, warum haben sich denn diese Einzelsalons, warum haben sich diese Einzelkämpfer, sie verstehen sich ja nicht als Kämpfer, Kämpfer klingt so negativ, warum haben die sich selbstständig gemacht? Dann sagen sie meistens, ja, weil in meinem früheren Salon wurde ich ausgebeutet, habe Mindestlohn bekommen, schlechte Arbeitsbedingungen und so weiter und so fort. Das heißt, dass die größeren Saloninhaber früher, vielleicht heute, ich weiß es nicht, auch vielleicht wir auch, nämlich in unseren Führungsqualitäten, das hat ja Stefan Dax auch gesagt, vielleicht auch sehr viele Fehler machen und Mitarbeiter in die Selbstständigkeit drängen, die dann alleine arbeiten.
Das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt, Ralf, den du anbringst, weil ja, bitte?
Weil ich bin fern davon, irgendjemanden da anzuklagen oder so. Ne? Mir geht es im Prinzip nur um faire Wettbewerbsbedingungen für alle. Ja,
genau.
Dafür kämpfe ich, du weißt aus vielen Diskussionen, die wir beide auch hatten, dass ich da auch gerne eine etwas offensivere Vertretung hätte, die unsere Interessen vertritt. Das ist auch eine Frage, die da im Raum steht. Ne? Wen vertritt unser Verband? Da hast du dich ja jetzt auch mit auseinandergesetzt.
Stimmt, ja. Stimmt. Ja. Wird auch sicher in einer der nächsten Folgen auch mal etwas intensiver thematisiert.
Dir als Vorstandsmitglied von Interkofür habe ich ja auch schon gesagt, was macht die Interkofür? Sollte Interkofür nicht politisch werden? Da haben wir auch lange drüber gesprochen. Das ist auch wieder ein Thema, was wir jetzt nicht vertiefen können. Ja, also das ist ein weites Feld. Ne? Aber ich möchte nochmal darauf zurückkommen, was macht ein Unternehmer aus? Ich habe zufälligerweise in einem Buch von Jack Welch, das ist der CEO der frühere CEO von General Electric, aufgeschlagen. Und er hat wunderbar geschrieben. Also besser kann man sich ausdrücken. Der Motor einer gesunden Wirtschaft sind erfolgreiche Unternehmen und ihre Mitarbeiter. Indem sie dem Staat Steuereinnahmen verschaffen, bilden sie die Grundlage für freie demokratische Gesellschaften. Unternehmen und Menschen, die sich nicht an die Regeln des fairen Wettbewerbs halten, haben Erfolg nicht verdient.
Wow, ja. Aber wie sehen wir dann den Herrn Benson, oder wie der heißt, der Chef von Amazon? Auf der einen Seite sorgt er für zigtausende Arbeitsplätze auf der Welt, auf der anderen Seite spielt er auch nicht fair. Ist ein schönes Beispiel, dass man irgendwie sagt, klein und groß, man muss das anders interpretieren. Und deshalb fand ich halt auch bei dieser Facebook-Diskussion so ein bisschen schwierig. Deswegen bin ich froh, dass wir jetzt darüber nochmal sprechen konnten.
Ich finde es auch ganz schwierig.
Weil ich habe, das gebe ich auch gerne zu, ich habe leider auch mal an meine Mutter denken müssen bei der Diskussion, weil meine Mutter generell immer auf dem Standpunkt stand, jeder sollte sich immer nur den Schuh anziehen, der passt. Und wenn jemand auf einmal auf 180 geht, weil er sich da angegriffen fühlt, dann denke ich, wieso gehst du jetzt auf 180? Vielleicht passt der Schuh dann ja doch, weil ich lese sowas, wenn da irgendwas steht mit Schwarzgeld oder wie auch immer. Ich überlese das, weil ich fühle mich da überhaupt nicht angesprochen und ich kann ruhig schlafen. Mir ist es wurscht. Und wenn dann jemand auf einmal so reagiert emotional, dann denke ich, hups, ne, ist da vielleicht mehr dran. Aber ob das jetzt die Melanie waren oder auch der Klaus, das waren ja die, die mit dir auch gemeinsam intensiv diskutiert haben. Ich fand schon, die haben sehr gut ihren Standpunkt darstellen können, dass sie sagen, nee, uns geht es nicht darum, weil wir erwischt worden sind, sondern uns geht es darum, wir können es einfach nicht mehr hören, wir können es nicht mehr ertragen, dass diese Unternehmer, die vielleicht mehr Mitarbeiter haben oder vielleicht ein größeres Umfeld haben, dass die immer auf die Kleinen draufhauen. Und ich denke, es war mir ganz wichtig zu sagen, letzter Gedanke dazu, mir war es so wichtig zu sagen, es ist noch, das ist gar nicht in meiner Gedankenwelt. Ich finde nicht jemand toller, weil er groß ist oder klein. Ich denke gar nicht in klein und groß, sondern ich denke nur in, spielt jemand fair oder nicht und sorgt jemand etwas dafür mit seinem Engagement, dass unserer Branche besser geht oder nicht. Und da hast du doch noch dieses Komma muss ich doch noch mal kurz setzen, da hast du immer auch ein wunderbares Beispiel gebracht, dass man sagt, es können ja auch wir beide sein oder andere in Anführungsstrichen größere Friseurunternehmer, die vielleicht auch nicht fair spielen und mit ihren Mitarbeitern auch nicht fair umgehen und nicht auf Augenhöhe sind. Und insofern, wer wirft da den ersten Stein? Schwierig immer. Nee, ist immer schwierig.
Ist schwierig. Deswegen ist es für mich eine unternehmerische Aufgabe, ja, in der heutigen Zeit, ne, für Bedingungen in meinem Salon zu schaffen, die es alle Ansprechpartner, die wir haben, also die mit, vor allem jetzt die Mitarbeiter, die Kunden, der Staat, dass wir die wertorientiert mit unserem Können, mit unserer Begabung, dass wir denen dienen. Das ist eine unternehmerische Aufgabe. Dafür müssen wir jetzt zum Beispiel für die Herausforderungen, vor der wir in unserer Branche stehen, aus meiner Sicht innovative Lösungen anstreben. Also ich habe schon kämpfe ja schon seit 2012 für andere Ausbildungsformen, weil wir mit der klassischen dualen Ausbildung so nicht weiterkommen.
Ich glaube, das Problem, Ralf, ist, dass wir so viele Baustellen haben in unserer Branche, dass man sich auch ganz schnell verlieren kann. Ich denke, die große Herausforderung wird sein, dass jeder von uns einen Weg findet, wie er moralisch vertretbar und wertvoll und wertschätzend sein Unternehmen führt. Das ist zum Beispiel immer mein Problem in einer großen Stadt wie Hamburg mit über 2000 Friseursalons. Klar, es wird immer Friseure geben, die zahlen höhere Löhne als Nikolaisen. Klar, es wird auch Friseursalons geben, die haben vielleicht noch mehr Weiterbildung als Nikolaisen. Klar, es wird auch Friseursalons geben, die sehen vielleicht noch schöner aus als die von Nikolaisen. Und klar, es wird auch Friseursalons geben, die haben vielleicht noch bessere Arbeitszeiten als die bei Nikolaisen. Ich kann ab einer gewissen Größe, ich kann nicht in jedem Bereich Champions League und immer der Beste sein, sondern ich muss für mich einen Weg finden, wo ich sage, okay, in den einzelnen Bereichen gibt es vielleicht andere, die sind da vielleicht noch besser. Aber im Zusammenspiel, alles zusammengenommen, Lohn, Weiterbildung, Wertschätzung, Arbeitszeit, Arbeitsumfeld, Arbeitsmöglichkeiten, Kundenstruktur, Zeit für die Kunden, was auch immer, in diesem Gesamtkonstrukt, da glaube ich, gehören wir mit zu den Besten. Und da denke ich, haben es kleinere, wenn ich dann doch mal diesen Begriff sagen darf, da haben es die vielleicht ein bisschen einfacher, weil die vielleicht sagen, weißt du was, ich muss mich nicht wie Nikolaisen oder Steinhoff auf ganz vieles konzentrieren, sondern ich konzentriere mich nur auf ganz wenig und da bin ich dann halt super. Es ist vielleicht auch ein Grund, warum nur noch 15% der Hamburger Friseure ausbilden und 85% tun es nicht mehr. Finde ich eine total, also falscher Weg und finde ich auch überhaupt nicht wertschätzend, aber vielleicht verständlich, wenn man sagt, weißt du, ich kann nicht noch dies machen und jenes machen, ich konzentriere mich auf eine Sache. Da haben es eventuell, jetzt benutze ich diesen Begriff hoffentlich zum letzten Mal, kleinere Unternehmen eventuell auch wieder einfacher gegenüber größeren.
Aber ist da nicht, kann man da nicht den Unterschied ausmachen zwischen nur selbstständig sein und Unternehmer sein? Wenn ich jetzt wenn ich klein denken würde, ja, dann würde ich im Moment zu meiner Frau sagen, wir lassen diesen ganzen Mist, wir bilden nicht mehr aus, weil auch wir haben lange Zeit für die Tonne ausgebildet. Das heißt, die Mitarbeiter, die Azubis haben abgebrochen oder haben hinterher nicht weitergemacht. Wir sind immer wieder aufgestanden. Wir haben immer wieder nach neuen Konzepten gesucht. Wir haben geschaut, was haben wir falsch gemacht? Was können wir in Zukunft besser machen? Auch jetzt haben wir wieder drei Azubis, wunderbare Azubis ausgebildet, die nicht geblieben sind. Wir hinterfragen uns, sind dann auch schon mal niedergeschlagen, weil wir sehr viel Geld und Liebe und Ressourcen in unsere Mitarbeiter stecken. Und wenn die dann gehen, was haben wir falsch gemacht? Und ich finde, es macht einen Unternehmer aus, dann nicht zu sagen, so, ich muss jetzt auch mal an mich denken. Ich höre jetzt auf. Ja, mit dem ganzen Mist, mit der Ausbildung und gehe diesen Weg nicht weiter. Und wir standen, glaube ich, schon 5, 6, das wirst du ja auch genauso haben. Ne? Du stehst immer wieder vor der Situation, was mache ich jetzt? Ja, höre ich auf? Und für mich macht ein Unternehmer aus, zu sagen, okay, ich habe eine Vision, ich möchte da und da hin, ich möchte einen Salon schaffen, in dem sich die Mitarbeiter wohlfühlen, wo die Kunden, die sie Kunden zählen, bis sie wieder zu uns zurückkommen können und, und. Wo ich immer wieder Innovationen schaffe. Dazu gehört halt eben auch, Niederlagen einzustecken. Und ich lese halt sehr viel in den Foren von Ex-Mitarbeitern, die aus dem Frust mit dem früheren Chef heraus, das muss man gar nicht beurteilen, der Frust kann berechtigt sein, der kann unberechtigt sein, das will ich auch gar nicht beurteilen, aber sich dann in einer Alleinselbstständigkeit fast schon retten und dann sagen, ich bin jetzt so happy, und aber nicht den Weg gehen, dass sie jetzt zeigen, ich kann es besser als mein früherer Chef. Ich suche jetzt auch Mitarbeiter, ich suche jetzt auch Auszubildende, ich versuche Werte zu schaffen, die diese Branche nach vorne bringen. Das stört mich persönlich, wenn ich das mal so sagen darf. Wir sind ja hierbei nur mal deutlich.
Ja, genau.
Ja, aber wenn es kann ja auch jemand sein, wiederum, der eben sagt, ich das Menschen führen und so viele Leute, das ist nicht meins. Ich möchte mich jetzt fachlich da und da entwickeln und möchte innovativ werden, für mich innovativ. Also das ganze Thema Innovation ist natürlich auch wieder ein breites Thema, worüber wir lange sprechen können. Ja, und aber was mir manchmal fehlt, ist so eine Vision. Ich möchte was Neues machen. Ich möchte aber auch das, was ich jetzt von der Gesellschaft bekomme, ja, auch die Gelegenheit, mich hier selbstständig machen zu können, so ohne weiteres und einfach. Ja, es ist immer relativ einfach. Das gebe ich jetzt auch wieder zurück. Und das ist so etwas, was mich generell stört, dass dieses Thema, du hast das Wort egoistisch im letzten Podcast ja auch genannt. Man sagt, also dieser Spruch, ich muss jetzt auch mal an mich denken, den habe ich in der letzten Zeit so oft gehört. Und ich stehe da vor und kann damit nichts anfangen. Na, weil es heißt ja letztendlich, dass man frei sein will. Und Freiheit hat immer auch etwas mit Verantwortung zu tun. Und dieser Wert Verantwortung, der fehlt mir sehr oft, nicht immer. Ich denke mir, dass es auch viel in den Diskussionen um solche Themen geht. Na, wir reden darüber, wie können wir die Branche vorantreiben. Und ich bin der Meinung, wir können nicht, das habe ich dem Klaus Staudinger auch geschrieben, wir können nicht immer auf den Staat mit dem Zeigefinger schauen und den Zeigefinger auf den Staat richten. Du musst jetzt die Kleinen überprüfen, so wie du uns überprüfst. Das sage ich ja auch. Das nervt mich total. Ja? Wenn der Zoll sagt, da gehen wir nicht hin, weil das lohnt sich für uns nicht. Ja? Wenn der Staat das betriebswirtschaftlich sieht, dann, das kann ich nicht nachvollziehen. Aber das ist nicht mein Thema. Genauso wenig wie der Verband unsere Probleme lösen kann. Sondern wir in unserem Unternehmen, wir haben doch auch einen Auftrag. So wie Jack Welch das gesagt hat. Wir haben auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Wir haben auch eine Verantwortung für die Branche. Und ich kann morgens früh nicht aufstehen und sagen, ich mache den Laden jetzt einfach nur, um viel Kohle zu machen. Und was mit der Branche ist, das interessiert mich nicht und so weiter. Und das macht auch aus meiner Sicht unternehmerisch auch gar keinen Sinn. Weil wir kriegen es doch mit, wenn die Branche gegen die Wand fährt. Das fällt doch auf uns zurück. Ich habe da ein schönes Beispiel. Ich habe vor 6 Wochen eine ganz tolle Azubine gewonnen. Und hat ja gesprochen, die wollte nach Reutlingen ziehen, weil ihr Vater hier wohnt. Und ich habe dann gesagt, okay, ich melde mich in einer Woche bei dir und teile dir unsere Entscheidung mit, ob wir dich nehmen oder nicht. Und ich kürze es mal ab. Sie hat sie mir gesagt, sie müsste jetzt noch mit ihrer Mutter reden. Mhm. Und einen Tag später hatte ich die Absage. Das heißt, und das Image dieser Branche, dass unsere Branche halt mit allen möglichen schlimmen Sachen in Verbindung gebracht wird, fällt doch auf uns zurück.
Ralf, ich habe etwas gelernt heute, nämlich, dass man unterscheiden sollte zwischen Selbstständigen und Unternehmer.
Ja, das ist ganz
Selbstständige zwischen unterscheiden zwischen Selbstständigen und Unternehmer. Das hat mich schon wieder weitergebracht. Ich möchte mich bei dir recht herzlich bedanken, dass du dir die Zeit heute an diesem heißen Mittwoch gemacht hast. Und ich glaube, alle Hörer haben es erlebt. Das sollte, genau wie bei Michael Brettmann heute auch, das sollte dein erster Besuch beim Nun mal deutlich Podcast sein, aber definitiv nicht der letzte. Ich freue mich sehr über weitere Gespräche mit dir hier im Podcast.
Ja, und ich danke dir auch für die Einladung und find auch immer wieder toll, wie du dich für die Branche einsetzt. Also das sollte man jetzt kommt ein bisschen Lobhudeln.
Oh Gott.
Wir kennen uns ja jetzt auch noch nicht so lange, wir zwei.
Naja, es sind jetzt auch schon ein paar Jährchen, denke ich.
Ja, na, aber du bist nach Köln gefahren, hast mit dem Zentralverband dich auseinandergesetzt. Das hast du ja nur nicht für Nikolaisen getan, sondern das hast du ja für uns alle getan. Ja, och, du wirst angegriffen, also den Klaus Staudinger, ich mag ihn, das sind Freunde.
Ralf, es wird immer heißer in diesem Podcast-Studio.
Ja, alles gut. Also,
wir müssen jetzt einen Punkt setzen. Grüß deine Frau schön, grüß Astrid schön, hab eine schöne Zeit in Reutlingen und ich hoffe bald wieder hier im Podcast.
Ja, danke.
Tschüss, Ralf. Tschüss. Vor kurzem rief mich mein Freund Christian an und fragte mich, sag mal Lars, ey, jetzt geht die neue Saison los, am Wochenende, jetzt Zweitligasaison, unser HSV spielt zu Hause, das erste Saisonspiel gegen Darmstadt 98. Lars, wie ist dein Gefühl, was glaubst du, wie startet der HSV in die neue Saison? Und ich habe gesagt, Christian, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe mir ja zwar das Freundschaftsspiel angeguckt am letzten Wochenende im Volksparkstadion. Da spielte der HSV gegen RSC Anderlecht, aber das war irgendwie auch nur so ein Sommerkick. Und ich denke, es ist wirklich eine Wundertüte, dieser HSV, weil er so viele neue Spieler hat, einen neuen Trainer hat, einen neuen Sportchef hat. Es ist alles neu und ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt in dieses Spiel starten. Und ich weiß auch nicht, ob wir gegen Darmstadt erfolgreich sein werden oder ob wir gleich zu Beginn der Saison auch gleich mal ein paar Punkte liegen lassen. Ich weiß es nicht. Nur ein Gefühl habe ich, nämlich das Gefühl, dass der HSV in der Sommerpause erstmals nach, wenn ich das so verfolge, wenn ich mir die letzten paar Jahre angucke, dann würde ich sagen, nach langer Zeit hat der HSV erstmals mal wieder eine gute Sommerpause hingelegt und die richtigen Entscheidungen gefällt. Denn ich glaube, unser neuer Sportchef Jonas Bold ist ein guter Sportchef. Ich glaube, dass so ein erfahrener Trainer wie Dieter Hecking diesem Verein und dieser Mannschaft gut tut. Und ich glaube, dass es auch wichtig war, jetzt mal drei Viertel der alten Mannschaft auch mal auszutauschen, um einen neuen Spirit zu bekommen. Und dann kann man natürlich nicht erwarten, dass der HSV gleich gut in die Saison startet. Aber was ich denke, ist, dass der HSV im Laufe der Saison eine deutlich stabilere Leistung hinlegen wird und mehr Erfolg einfahren wird als in der letzten Saison. Und deswegen habe ich zu Beginn dieser Zweitligasaison echt ein gutes Gefühl. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir die zweite Liga gewinnen und dass wir sofort aufsteigen. Das nicht. Da sind andere Mannschaften, die ebenfalls gute Saisonvorbereitungen hingelegt haben und es wird alles andere als leicht, unter die ersten drei Plätze zu kommen. Aber ich habe ein gutes Grundgefühl, selbst wenn der Start jetzt vielleicht nicht ganz so gut funktioniert. Und das wiederum vergleiche ich so oft auch wieder mit meinem Friseursalon, denn wir haben so gute Auszubildende, die eigentlich schon eingesetzt werden könnten als Friseure, aber wo du natürlich weißt als Chef, da wirst du am Anfang ein paar Reklamationen mehr haben. Und wir haben auch neue Mitarbeiter, die also woanders gelernt haben und jetzt in ihrem ersten Gesellenjahr zu uns gekommen sind und jetzt anfangen werden. Ich durfte gerade zwei von denen vor wenigen Tagen erst begrüßen und willkommen heißen bei uns. Und ich weiß natürlich, dass deren Leistung heute noch nicht das Niveau hat, das wir bei Nikolaisen eigentlich erwarten. Aber ich habe ein richtig tolles Grundgefühl, dass die fachliche Leistung, dass das Talent wir relativ schnell auch auf Schiene bringen können und dass das fachliche Talent definitiv ausreicht, um natürlich ein wichtiger Baustein bei uns zu sein. Und deswegen denke ich, ist es ganz wichtig, nicht nur als Fußballtrainer, sondern auch als Friseurunternehmer, auch den Mut zu haben, auf junge Spieler zu setzen, auch wenn du weißt, die ersten zwei, drei Monate können noch holprig werden. Wir können noch ein paar Niederschläge erleiden und vielleicht auch durch zwei, drei unschöne Situationen gehen. Aber wenn mein Bauchgefühl und auch meine Berufserfahrung sagt, dass da Menschen sind, die Talent haben und die auch motiviert sind. Das ist super wichtig. Die das Glas nie halb leer sehen, sondern eher halb voll und auch echt motiviert sind. Wenn das gegeben ist, dann habe ich keine Angst vor einem stotternden Start ins Berufsleben oder auch keinem stotternden Start in eine Fußballsaison, sondern dann bin ich doch ziemlich fest im Glauben, dass das am Ende gut ausgehen wird. Und so denke ich das bei unseren Mitarbeitern und so denke ich auch das bei meinem HSV. Und mit dieser Fußballgeschichte möchte ich euch verabschieden. Das war eine lange Folge. Das waren zwei, wie ich fand, unglaublich tolle Diskussionen mit zwei großartigen Gästen. Ich wünsche euch eine tolle Zeit, einen tollen Sommer und wenn ihr wollt, dann hören wir uns in 14 Tagen wieder. Vielen Dank für euer Ohr und tschüss aus Hamburg.